Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg. Hallo und herzlich willkommen. Das ist sie, die 100. Folge des Hurra, hurra Podcasts und ich bin so ein bisschen aufgeregt, ich bin aber auch ein bisschen stolz und ich finde es alles total verrückt, dass wir jetzt wirklich 100 Folgen von diesem Podcast aufgenommen haben. Und die ganze Zeit habe ich immer überlegt, ja, was machen wir denn zur 100. Folge und wen laden wir denn da ein und machen wir das Special und machen wir das live und hin und her und hin und her. Und wir haben uns einfach gesagt, nein, wir suchen uns jemanden richtig tollen raus, der uns was bedeutet. Und wenn ich jetzt uns sage, dann muss ich zweimal uns sagen, weil uns meine ich eigentlich ich, weil ich habe mir das rausgesucht. Aber ich habe das abgesprochen mit Caro, der studentischen Mitarbeiterin, die den Podcast hier schon seit langer, langer Zeit unterstützt, mit allen Online-Stellen, mit den ganzen Social-Media-Kram. Großen Dank an dieser Stelle an Caro für diesen beständigen Support. Derselbe Dank für bei diesen 100 Folgen geht auch raus an Leonie, die das gemacht hat, und Cleo. Ohne euch wäre das alles nicht gegangen. Großer Dank geht raus an die Öffentlichkeitsarbeit der Burg, Giebichenstein Kunsthochschule Halle, der besten Kunsthochschule der Welt, und überhaupt an euch alle, die ihr regelmäßig, manchmal mehr, manchmal weniger, manchmal lang anhaltend und manchmal vielleicht auch nur kurz reinhört und manchmal vielleicht auch Feedback schickt. Es ist eine große, lange Strecke gewesen, die wir jetzt gefahren sind. Wir machen weiter. Die nächste Folge ist sogar schon in petto und was wir jetzt hier haben, ist eine Folge, die mir viel bedeutet. Das ist ein Gespräch mit Jörg Petruschat. Jörg Petruschat ist Designtheoretiker. Er hat auch als Designtheoretiker gelehrt. Im Gespräch kommt raus, dass die Bezeichnung vielleicht gar nicht so richtig reicht. Mit Jörg verbinde ich eine lange Geschichte. Ich würde sagen, Jörg war und ist mein Mentor, wenn es um Designlehre und Designforschung, Designtheorie geht. Wenn man von Jörg Petruschat spricht, finde ich, muss man auch von Angelika Petruschat sprechen, seiner Frau, die 2018 gestorben ist. Zusammen haben sie die Designzeitschrift Form und Zweck, sag jetzt mal aus der DDR, in die Zeit danach überführt. Dort habe ich meine ersten Texte veröffentlicht, also uns verbindet eine lange Geschichte. Und das ist ein persönliches Gespräch, es ist ein langes Gespräch, es hat auch seine Längen, aber das ist überhaupt gar nicht schlimm, weil, und das ist das Tolle, was wir da so rausgefunden haben in dem Gespräch, dass es ums Nachdenken geht, um das Zuhören beim Nachdenken und das Suchen und das Finden von Gedanken. Und ich finde, das hat für mich dieser Podcast auch nochmal gezeigt, also nicht nur diese Folge, sondern der ganze Podcast generell, dass das wichtig ist, dass wir über Design nachdenken und dass wir uns gegenseitig da auch zuhören, während wir darüber nachdenken, weil Design, das ist ein Prozess, das ist eine Tätigkeit, das tun wir und nichts, was irgendwie in einem Statement von wegen less is more und irgendwie fassbar ist, sondern das ist more an der Stelle. Anyway, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge, ist eine lange Folge, könnt euch also jetzt schon eine Stulle schmieren und ich wünsche euch viel Spaß damit. Und auf noch mehr Folgen. Hoffentlich werden es 100. Jörg, wir sitzen hier zusammen, 100. Folge Podcast. Es ist keine Befragung, aber ich habe mir Fragen vorbereitet. Oder Leitfragen. Und ich glaube, die erste ist, und wir haben ja ein bisschen Zeit, und um überhaupt mal so ein bisschen einzuordnen, weshalb du eigentlich über die Sachen sprechen kannst, über die du sprichst und auch wo du als Lehrender gearbeitet hast, bist du ja Theoretiker, aber irgendwie im Design gelandet. Kannst du mal kurz oder auch länger erzählen, wieso es das Design ist, was dich beschäftigt und wie du da reingekommen bist?
Ja, ich bin als Theoretiker im Design gelandet. Das ist schon etwas, was ich unterstreichen würde. Das war nicht unbedingt meine Wunschentwicklung, sondern die war dem Zusammenbruch der DDR geschuldet. Und vielleicht muss ich früh anfangen. Ich hatte die Möglichkeit, zu DDR-Zeiten eine Diplomarbeit zu schreiben, die sich mit den Shakern beschäftigt. Also mit dieser merkwürdigen US-amerikanischen Sekte, bei der es um Gemeineigentum ging, die sich abgeschottet haben von der Welt und etwas gemacht haben, was man als funktionale Gestaltung beschreiben würde. Und dass ich dieses Thema machen konnte, war, dass eine meiner Lehrerinnen, Karin Hürdiner, mir einen Katalog aus Zürich auf den Tisch packte und sagte, guck dir das mal an, Jörg, da ist eine Ausstellung. Willst du dazu nicht was machen? Das habe ich getan. Und dann lief das erstaunlich gut mit dieser Arbeit. Ich war auch begeistert von diesem Thema. Und ich sage auch gleich noch, warum ich da so sehr begeistert war. Aber um das so ein wenig anzudeuten, ich bin in die Staatsbibliothek und habe tatsächlich so gut wie alle Veröffentlichungen gefunden, die von der Shaker Community in den USA im 19. Jahrhundert herausgegeben worden sind.
In der Staatsbibliothek Berlin, Ost-Berlin?
In der Staatsbibliothek Ost-Berlin. Die ist ja zu Teilungszeiten geteilt worden und der ältere Bestand landete im Osten der Stadt und der neuere Bestand landete im Westen der Stadt. Und deshalb gab es da großartige Findbücher, in denen alles Mögliche zu recherchieren war. Das habe ich gemacht und weil das so erfolgreich war, bin ich beispielsweise auch in die Kartenabteilung der Staatsbibliothek gegangen und habe gesucht, wo das erste Grundstück der Shaker bei Albany war, als die in US, also die kamen aus England und sind in US gegangen, wo die gelandet sind. Und ich habe dieses Grundstück gefunden.
Auf einer Karte. Pennsylvania, Kentucky?
In Albany, ja.
Was? Welcher Bundesland?
In Pennsylvania.
Pennsylvania, okay.
Mhm. Und das hat mich ermuntert, da auch genau nachzufragen. Und dann ist das alles gut ausgegangen und die mich betreuenden Leute haben dann gesagt, weißt du, deine Arbeit, deine Diplomarbeit ist so gut, da kann man mal gleich eine Dissertation draus machen. Mhm. Das hat mich auf der einen Seite gefreut, weil die Anerkennung überwältigend war, aber das war überhaupt nicht das ist mein Wunsch, sondern ich habe in dieser Arbeit am Ende alle möglichen Fragen hineingeschrieben, die ich hatte und dachte, na, wenn du mal eine Promotion schreibst, dann kannst du diese Fragen beantworten. Und so war ich auch ein bisschen, also traurig kann man nicht sagen, aber es war nicht unbedingt mein Plan. Das führte dazu, dass ich relativ schnell in die Situation kam, Lehre zu machen, weil die an der Humboldt-Universität noch zu DDR-Zeiten für mich eine venia legendi, also eine außerordentliche Lehrberechtigung, erwirkt haben im akademischen Senat, die man als Promovierender eigentlich gar nicht bekommt, sondern erst mit der Habilitation. Das haben die aber für mich durchgesetzt, sodass ich relativ früh halt so meine Themen da machen konnte an der Humboldt-Universität. Und beschäftigt war ich in der Kulturwissenschaft. Und diese Kulturwissenschaft ihrerseits bestand aus zwei Teilen. Einerseits eine mehr kulturpolitisch und kulturgeschichtlich orientierte Richtung und eine, die mehr in die philosophische Ästhetik ging. Und ich bin halt in diesen Zweig der philosophischen Ästhetik gewandert. Das Thema, was mich als nächstes dann zu interessieren begann, hatte den etwas kryptischen Titel Ästhetische Autonomie. Ich wusste, als ich das formuliert habe, selbst nicht so ganz genau, was das sein sollte. Ich würde aber heute rückblickend sagen, dass mich schon immer interessiert hat, sowas wie eine Fähigkeit von sozialen Gruppen, nennen wir sie mal Gemeinschaften, selbstbestimmt zu agieren. Darüber könnte ich jetzt länger sprechen. Der Punkt damals war aber, dass mich der räumliche Aspekt interessiert hat Und das wiederum hatte damit zu tun, dass in dem merkwürdigen DDR-Sozialismus, in dem ich da groß geworden bin und ja damals lebte, eine räumliche Konzeption denkbar war, die nicht in der Großstadt das Ideal sieht, sondern dass eben gedacht werden kann, es gibt ausgleichende Siedlungsformen, in denen dieser alte Unterschied zwischen Stadt und Land dadurch aufgehoben, ich will nicht sagen eingeebnet, aber aufgehoben wird, dass es eben urbane Gebiete gibt, die jetzt nicht unbedingt Metropole, nicht Megalopolis, nicht sowas sind.
Was ist denn ein Beispiel? Eisenhüttenstadt oder sowas? Also oder was meinst du damit? Oder gibt es dann oder eine kleine Mittelstadt oder sowas wie Hoyerswerda oder Weißwasser, die halt jetzt kein Berlin sind, aber trotzdem durch die Neubauten und Fabrikansiedlungen eine Bevölkerungsdichte hatten, die fast schon urban war?
Also ich habe weder an Eisenhüttenstadt gedacht, was für mich eher ein Schrecknis der stalinistischen Stadtplanung war, noch an so Neubaustädte, sondern das, was ich im Kopf hatte, kam merkwürdigerweise wieder aus dem Westen, aus West-Berlin. Anlässlich der internationalen Bauausstellung gab es dort so ein Slogan, der, glaube ich, auch aus der Wurzelbewegung aufgegriffen worden ist: schafft Kleinstädte in den Großstädten. Mhm. Also die Vorstellung, dass Gruppierungen, würde ich es mal nennen, in die Lage versetzt werden, die räumlichen Orte stärker zu definieren, in denen sie den Großteil ihres Lebens verbringen, das sind Dinge, die mich interessiert haben. Und parallel dazu gab es noch etwas, mich hat Corbusier interessiert, dessen erste Planung, etwa für das Kloster, Planungen waren, in denen Agglomerationen überschaubarer Art vorgesehen waren, auch auf dem Lande. Da gab es also dieses Motiv auch der Schiffsarchitektur und die Begeisterung der avantgardistischen Architekten für diese großen Ozeandampfer und die Entscheidung, etwa den Kongress zu machen auf diesem Passagierschiff. Das waren Dinge, die mich sehr interessiert haben. Auch die späteren Projekte von Corbusier mit der Unité, also dass es sozusagen Solitäre gibt innerhalb des städtischen Raums, in denen Gemeinschaften ihren Lebensalltag mehr oder weniger in die eigenen Hände nehmen. Das sind alles Dinge, die mich interessiert haben. Und da wollte ich gerne eine Theorie zu machen. Da wollte ich auch so ein bisschen Geschichte vielleicht zu machen. Und deshalb also ästhetische Autonomie. Als die DDR zusammenbrach, war mir nach den ersten Illusionen, die ich hatte, man könne alle intellektuell Bewegten mal nach Mecklenburg-Vorpommern lotsen und dann übernimmt man dieses Bundesland. Das, ich erzähle das weiß.
Hast du das? Hast du das angestrebt?
Ja, weil das damals schon so von mir gedacht war. Und 3 Monate später dass sich dieser Schwachsinn einfach gezeigt hat. Also vor allen Dingen meiner Vorstellung. Das führte relativ schnell zu der Erkenntnis, dass eine stadtpolitisch orientierte Theorie oder eine urbanistisch orientierte Theorie nicht in dem Maße Wirkung zeigen würde, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil halt Stadtentwicklung ist halt ein kapitalistisches Problem und die Regelungskräfte sind denen gegenüber sehr gering. Und so, das war die eine Erkenntnis, und die andere Erkenntnis war, dass alles, was ich über die urbanistische Theorie im Westen wusste, dem, was ich selbst gedacht habe, um Jahre voraus war. Und ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht habe vorstellen können, dieses Thema der ästhetischen Autonomie sozusagen räumlich sinnvoll zu untersuchen, ohne erstmal ewig das aufzuarbeiten, von dem ich keine Kenntnis hatte.
Du hättest einfach nachlesen müssen, was eigentlich im Diskurs schon überall publiziert war, um dann überhaupt adäquat reagieren zu können.
Also die Leuchttürme kannte ich ja, Lefebvre und wie die alle damals hießen, das war mir jetzt nicht unvertraut. Aber mir war die, ich wiederhole es nochmal, diese Einflussmöglichkeiten, die gesellschaftspolitischen Einflussmöglichkeiten von Theorie schienen mir also extrem begrenzt zu sein. Und die Frage war, wozu soll ich diesen Aufwand betreiben, mich also in Dinge hineinzulesen, wo ja andere kluge Menschen schon über viele, viele Jahre darüber nachgedacht haben, Theorie gemacht haben, versucht haben, Politik zu machen. Und jetzt komme ich so. Und das fand ich unangemessen für mich. Und so gab es noch so ein paar Nachwehen, dass ich mit Studierenden oder Studierende ermuntert habe, die sozialökologischen Projekte zur Wendezeit, die sprossen ja an allen Ecken und Enden aus dem Boden. Nur zur Erinnerung, Rudolf Barrow hielt damals noch auf dem SED-Parteitag eine große feurige Rede, wo es genau um diese Art von Gemeinwesen ging. Das haben wir uns noch angeguckt und die Studierenden sind auch hingefahren und haben da empirisch diesen Prozessen nachgespürt. Aber es war überschaubar für mich, dass die theoretische Substanz, abgesehen von empirischer Beobachtung und Beschreibung, da mich nicht herausfordert oder nicht reizt. Und so bin ich den Schritt halt da weg und dachte, naja, es gibt den Raum und es gibt den Gegenstand. Vielleicht solltest du dich mal den Dingen zuwenden. Und das habe ich getan. Und der Ansatz seinerzeit war, dass ich die räumliche Dimension der Dinge mir zum Thema gemacht habe. Also dass um die Dinge herum ja immer Sphären existieren, die mit Interaktion erschlossen werden. Das sind eben Sachen, die haben mich fasziniert. Auch, dass Dinge nicht verschwinden, sondern dass sie ja da sind und eine sehr nachhaltige Wirkung, einfach durch ihre Verrückbarkeit oder Unverrückbarkeit, egal, aber durch ihre materielle Existenz haben und die Wirkungsmöglichkeiten, die von ihnen ausgehen, dass die auch tief in die Interaktionsmuster der Individuen hineinreichen können. Das waren Dinge, die mich interessiert und fasziniert haben und dann bin ich da umgeschwenkt. Und dann gab es natürlich noch einen vierten Grund oder fünften oder dritten. Das war Form und Zweck. Also ich war ja in der Zeitschrift beschäftigt und die haben wir zur sogenannten Wendezeit ja nicht sterben lassen, sondern wir dachten, naja, gerade jetzt ist vielleicht so ein Medium notwendig, um diese erzwungenen Umorientierungen unter den Designerinnen und Designern kommunikativ zu begleiten. So, vielleicht auch ein bisschen mit moralischer Ermutigung zu begleiten, aber das war so der Plan, was man mit der Zeitschrift Form und Zweck anfangen könnte. Und das ist ein starkes Argument gewesen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten auch damals die Idee, dass wir nicht die Moderne redigieren können. Das ist ja ein berühmter Ausspruch, ich glaube, von
Finden wir noch aus.
Ja. Die kleinen Demenzenmännchen rennen mit ihren Radiergummis gerade über meinen Neokortex. Also das war schon die Idee, eine moderne Entwicklung jenseits einer kapitalistischen Logik zu denken. Und diese Illusion hatte ich oder hatten wir auch damals. Und die Illusion bestand darin, dass wir Menschen, die in den 60er und 70er Jahren so vorne im Diskurs waren, vor allen Dingen in Ulm, also ob das jetzt Tomasz Maldonado oder Claude Schneid waren, die ja damals noch höchst lebendig durch die Gegend liefen, dass man die mit den Jungen verbinden könnte. Und also alle die, die sozusagen in den Verwaltungsstrukturen, auch an den akademischen Verwaltungsstrukturen so ein bisschen ermüdet hängen geblieben sind, dass man die überbaut und dass da so ein Erfahrungstransfer vielleicht möglich ist zwischen der Haltung in den 60er Jahren, ausgehenden 60er Jahren und jetzt dem Neuanfang sowohl in der nicht mehr DDR als auch in der sich neu formierenden Bundesrepublik. Das waren zwei Sachen.
Aber dann bist du ja, wenn du sagst, du warst ja schon Redakteur oder Mitarbeiter bei Form und Zweck, ja, dann, das ist ja schon designzentriert, aber du bist ja sozusagen schon im Design eigentlich unterwegs gewesen.
Naja, ich habe Folgendes. Die haben ja an der Universität, als ich da so anfing, da rumzuleuchten, haben die mir schon tolle Angebote gemacht. Also innerhalb dieser akademischen Struktur, wir reden immer noch von der DDR, von der DDR-Situation. Und ich hatte sozusagen schon den Stift in der Hand, um einen Vertrag mit der Humboldt-Universität zu unterschreiben, der heute kaum vorstellbar, ich war sozusagen normaler Mitarbeiter damals, ja lebenslang ausgelegt war. Ja, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber ich hatte den Stift in der Hand und dachte, nee, Jörg, das unterschreibst du nicht. Weil dann hängst du dein Leben lang in diesen von mir zwar geliebten, aber immerhin doch vom Leben weit entfernten Mauern. Du hast von der Realität relativ wenig gesehen. Mhm. Und da habe ich dann wiederum mit den Menschen gesprochen, die für mich lehrseitig verantwortlich waren. Und wiederum war es Karin Hürdiner, die mir sagte, naja, du kannst doch das in das Designzentrum gehen. Und wir hatten in Ostberlin ein Designzentrum im sogenannten Amt für industrielle Formgestaltung. Das kann ich jetzt gar nicht länger erzählen. Und dort jedenfalls haben die mich in die Ausstellungsabteilung gesteckt. Und dann habe ich da in der Ausstellungsabteilung Ausstellungen gemacht. Das war großartig, weil ich da auch mit der Handkreissäge unterwegs sein konnte. Nicht nur die Konzeption gemacht habe. Und dann begab es sich, dass die Zeitschrift Form und Zweck politisch in Ungnade gefallen ist. Die hatten dann ein Heft gemacht zur innerstädtischen Rekonstruktion von Berlin. Und dieses Heft ist zufällig auf den Tisch des ersten Sekretärs der Bezirksleitung der SED in Berlin gelandet. Und in diesem Heft haben Herrn Köster und andere Leute zum Beispiel gesagt, wir brauchen für Berlin einen Ort, an dem die Stadtentwicklung diskutiert wird. Also nicht in dem die irgendwie gemacht wird in irgendeinem Büro, sondern in dem die mit den Leuten diskutiert wird. Ja. Ein Forum. Und die Idee war, das gab Gasometer, das sind große, riesengroße, vielleicht 70 Meter im Durchmesser messende Ummauerungen von Gasbehältern. Die standen also im Prenzlauer Berg noch herum. Und der Vorschlag war, einen solchen Gasometer in ein Museum oder in einen Ort für Urbanitätsdiskussion zu verwandeln. Das war der SED absolut zu viel. Also selbst das Argument, dass der Prenzlauer Berg die Mitte von Berlin ist und nicht da, wo Staatsratsgebäude steht, nämlich unter den Linden, nahe der Grenze zu West-Berlin, sondern dass nicht nur die geografische Mitte von Berlin eher am Prenzlauer Berg zu finden ist, sondern auch, dass dort ja die, zumindest nach dem Diktum, dass dort die Arbeiterklasse ja wohnt und so. All das verfing selbstverständlich nicht, beziehungsweise verfing schon, nur man wollte diese Diskussion nicht. Und so ist dieses Heft, die Leute, die das Heft gemacht haben, Herbert Pohl oder Hein Köster und so und andere, die daran beteiligt waren, mussten dann durch bestimmte Verfahren hindurch, wo der Konzeption abgeschworen werden musste und. Das war sehr unangenehm. Und daraufhin wurde die Chefredaktion ausgewechselt. Der Chefredakteur Herrn Köster wurde abgelöst durch eine andere Person. Das ist alles ein extra Thema. Es ist nur so, mich haben dann die Menschen aus dem Designzentrum in die Zeitschrift gesteckt und haben gesagt, du machst jetzt nicht länger Ausstellung, sondern du gehst jetzt da in diese Zeitschrift und gibst dort konzeptionell mit ein bisschen da Input. So bin ich zur Zeitschrift gekommen und dann habe ich das halt dort gemacht. Das ist, finde ich, aber ein bisschen anderes Thema.
Ja, nee, aber das ist ja, ich finde, es ist ja schon auch eine Gestaltungssache. Also du bist ja sozusagen darüber ja in die, aus der Theorie über die Ausstellung ins Heft und ja dann schon irgendwie ins Design gekommen.
Ja, bei der Ausstellung war es so, du bist, ja, oder ich bin in die Ateliers gefahren. Mhm. So, und das heißt, also du, ich musste eine Sprache finden, wie man mit Designerinnen und Designern überhaupt spricht.
Genau, und das finde ich ja total interessant, weil das ist ja eine... Ja,
das war das eine. Und das zweite in der Zeitschrift, wenn Designerinnen und Designer damals Texte geschrieben haben, musste da immer was dran gemacht werden. Und das habe ich auch nicht gelernt, sondern ich hatte da eine ganz hervorragende Lehrerin, Dagmar Lüder, die war damals als Redakteurin auch in der Zeitschrift Form und Zweck. Und die hat mich gelehrt, wie man mit Texten umgeht. Und zwar jenseits von, würde ich mal sagen, von allen möglichen klassischen Vermittlungsstrategien. Die hat sich mit mir über die Texte gebeugt und hat gesagt, guck mal hier, das Wort muss raus, das hier musst du was dazu schreiben, das erklärt sich nicht und so weiter. Also die hat sehr konkret an den Texten entlang. Und das ist zwar, hört sich alles gut an, das Problem war nur, wenn du einen solchen Text redigiert hattest, dann waren, also ihr schätzt ein Drittel der Formulierung von dir, also von mir. Und das musste ja vor den Augen und Ohren und dem Mindset der Designerinnen und Designer bestehen. Also die mussten das Gefühl haben, dass der Text so gemacht worden ist, dass ihre Position stärker gemacht worden ist. Und nicht, dass da irgendwie jemand anderes ankam und die sagte, du, ich habe da jetzt mal meine Meinung und die schreibe ich jetzt mal rein und so, und das wird dadurch besser. Nee, du musstest also mit einem hohen Grad an intellektueller Empathie dort arbeiten und musstest dir immer die Frage stellen, wo soll der Satz eigentlich hin und wo soll der Absatz eigentlich hin? Und das habe ich dort gelernt. Und das hat mir auch große Freude gemacht, ja, auch mit den Designern und Designern dann über die Texte zu reden. Das war ja dann keine Setzung, die durchkam, sondern hat man sich nochmal getroffen und nochmal getroffen und nochmal getroffen und hat eben um die Formulierung da geredet. Und das war, glaube ich, eine extrem wichtige Schule für mich zu verstehen, was Designerinnen und Designer im Entwerfen und im Design antreibt.
Und dann hast du das angefangen zu lernen.
Das habe ich da angefangen zu lernen.
Nee, und zu lehren.
Ach, ne? Ach ja, das habe ich auch noch gemacht.
Dürfen wir nicht vergessen, dass du ja auch Professor bist.
Ja, das begann ja damit, dass ich, wie gesagt, diese Venia Legendi hatte und also parallel zu meiner Tätigkeit bei Form und Zweck immer noch an der Humboldt-Universität war. Also das gab da so ein Arrangement, dass ich also parallel in beiden Institutionen unterwegs war und also an der Universität da meine Seminare gemacht habe. Leuchtturm und Bibliothek und wie das so damals alles hieß, also zu Alexandria als zum Ort der Wissensbrüder, also irgendwie so ein Zeug alles, das war immer noch auf der universitären Ebene. Und dann wurden Professuren ausgeschrieben, eine in Dessau, da habe ich mich drauf beworben, eine Theorieprofessur, da bin ich auch hin, zu dem Vorsingen und so weiter und das lief alles sehr gut. Und die Kollegen dort haben beschlossen, dass sie mich gerne wollen und haben eine Einerliste gemacht. Also haben wir den zweiten, dritten Platz gar nicht besetzt. Und dann haben sie das dort zum Ministerium in Sachsen-Anhalt geschickt. Und dann haben die gesagt, ja, aber das ist ja ein Ostler. Ein Ostler berufen war nicht.
Was?
Und dann bin ich da sozusagen auf diese Art und Weise rausgeflogen. Und kurz danach wurde dann in Dresden ausgeschrieben und da hat es dann auch geklappt. Die hatten da die üblichen Überprüfungsmethoden, war er bei der Stasi, war er nicht bei der Stasi. Und weil das alles gut gelaufen ist, denke ich mal. So, und dann war ich da als junger Professor. So.
Als junger Professor bedeutet, wann bist du hast du angefangen, in welchem Alter?
Das waren 96 oder 97.
Mann, 38?
War ich 28, 30. Nochmal langsam, wir waren wegen 50, ne? 58, dann bin ich 38.
Ja.
Genau. Ja, da so bin ich dahin. Und die hatten dort, die meine ich, auch Personen, die halt vor allen Dingen aus dem Schwäbisch-Gmünder-Umkreis kamen. Der Michael Klar, der lange Zeit Friedrich Gundmar, der war der Gründungsdirektor von einer Designfakultät dort in Dresden. Und so waren die Stellen also auch in diesem Sinne dort besetzt worden. Dort kam ich hin und die legt mir den Plan auf den Tisch. Da stand als erstes mal Logik drauf. Und da sollte ich da Logik unterrichten. Und so ein Zeug alles. Also die Lehrbelastung war ja erheblich für mich. Das waren 18 Wochenstunden. Das finde ich für jemanden, der aus der Theorie kommt, eine echte Herausforderung. Zumal, wenn er so groß geworden ist wie ich, mit großer Ernsthaftigkeit in der Vorbereitung und Durchführung. An der Humboldt-Universität hatte ich maximal 4 Stunden in der Woche. Also das war für mich erstmal ja nicht darstellbar. Aber pflichtbewusst, wie ich halt dahin bin, habe ich diese Stunden versucht auszufüllen. Logik habe ich nicht gemacht. So ein Zeug habe ich sofort rausgeworfen, weil das entstammte einem Denken von vor 25 Jahren. Und so, das sowas kann ich da erzählen. Ich habe mir relativ schnell dann auch ein Lehrangebot zurechtgeschoben. Also wenn das von Interesse ist, kann ich da 2 Sätze zu sagen.
Können wir gerne machen. Ich finde es aber, ich würde das noch an der Stelle noch mal kurz ab... Also dann warst du bis 2004, 5, 6, 7, 8, 8 vielleicht in Dresden.
Bis 2012.
Bis 2012, genau. Und dann hast du noch, also bis jetzt, 2025, auch Theorie und Geschichte der Gestaltung oder was ist es an der Kunsthochschule Weißensee gelernt?
Naja, die Herausforderung in Dresden war, dass die Professur war eine Doppelprofessur. Die nannte sich Kultur- und Zivilisationstheorie. Dann gab es einen schrägen Strich, Geschichte der Gestaltung. Das heißt, es war ein sehr breites Feld abzudecken und ich fand es auch gut, dass das so breit war und habe da eben versucht, was draus zu machen. Ich will noch, also was ich da im Einzelnen gemacht habe, ist vielleicht gar nicht so sehr von Interesse. Aber wie ich überhaupt da in die Lehre rein, also was da mein Konzept war, um das ganz deutlich zu sagen, eigentlich hatte ich keins. Also mir ist nie beigebracht worden, Lehre zu machen, sondern das, was ich nur konnte, war Nachahmung. Also Dinge zu tun, die mit mir getan worden sind, und Dinge nicht zu tun, die auch mit mir getan worden sind, die ich aber verabscheut habe, aus unterschiedlichen Gründen. Und da sind vielleicht, fallen mir 2 Situationen ein. Die eine ist, also einer meiner damaligen Lehrer und auch Betreuer dann dieser Arbeiten, meinen Abschlussarbeiten, war Wolfgang Kaiser, eine zentrale, wichtige intellektuelle Figur in diesem DDR-gesellschaftswissenschaftlichen DDR-Zusammenhang. Müsste ich auch noch extra was dazu sagen, wenn da Interesse ist. Also jedenfalls, der hat einmal eine große Vorlesung gemacht, die nannte sich Geschichte der Ästhetik. Und die bestand darin, dass er 2x45 Minuten auf einer leicht erhöhten Plattform vor uns hin und her gelaufen ist und aus dem Kopf diese Vorlesung gemacht hat.
Dankeschön.
Und ja, und zwar in einer Weise, dass man Nadeln hätte zu Boden fallen hören. Ungeteiltes Interesse. Es kamen auch Leute von außerhalb, um sich diese Vorlesung anzuhören. Und diesen Mann beim lauten Denken zu beobachten. Und das ist etwas, was für mich eine wichtige Wegweisung war, dass im Reden gedacht wird und das auch eine kommunikative Chance ist.
Ja.
Und das Zweite, der hat mit uns Textseminare gemacht. Das Textseminar hieß, wir haben die Ästhetik von Hegel gelesen, Satz für Satz. Wir waren ja da nicht viele in diesen Seminaren. Wir reden von 12 Leuten, die da zusammensaßen. Das heißt, jeder von uns hatte da so eine hegelische Ästhetik vor sich Und dann kam ein Abschnitt dran und dann sind wir mit dem Finger unter diesen Zeilen lang gefahren, weil wir jetzt über diese nächsten drei Zeilen sprechen. Und der Kommentar von Heise dazu war immer, ja, wissen Sie, ich möchte nicht wissen, was Sie gelesen haben. Ich möchte wissen, was drin steht. Und für uns war die Anforderung, unser Verständnis des Textes zu artikulieren und eben nicht die Lesefrüchte. Und das war schon eine Herausforderung, das zu tun. Dazu war eine Menge Kontextwissen nötig, was aufgebracht werden musste von uns und so weiter. Ich habe in diesen zum Teil höchst peinlichen Situationen, bei mir, zum Beispiel wenn ich angehe, wir wurden ja auch angesprochen, also man konnte sich da nicht nur einfach melden, sondern man war dann einfach dran.
Herr Petruschak, was steht denn da? Was verstehen Sie denn da in diesen
Zeiten? Ja, so, aber immer mit dem Zusatz, ich will nicht wissen, was sie, dann fing man an zu stammeln. Ne? Und dann sage ich, ja, ich will ja nicht wissen, was Sie lesen, sondern ich will wissen, was drin steht. Das war die eine Seite. Die andere Seite war aber, dass uns Heise eben doch ganz andere Möglichkeiten geboten hat. Also wir haben dann zur klassischen deutschen Literatur Seminare gemacht und zwei Jahre lang nur über den Faust gesprochen. Und infolgedessen hat er uns angeboten, wir waren dann nur noch vier oder fünf Leute, ja, die da mit dem Heise zusammengesessen haben. Er sagte, na, was ist denn euer Thema jetzt in Bezug auf den Faust? Und da habe ich gesagt, mich interessiert einfach, wo der Teufel herkommt, diese Teufelsgestalt. Und habe dann eine Arbeit schreiben können zu den Teufelsvorstellungen in den ersten drei christlichen Jahrhunderten. Und diese Möglichkeit, also ein Thema in dieser Weise aufzuschließen, wie es jetzt nicht unbedingt in der Überschrift steht, sondern wo halt ein eigener Zugang da verstärkt werden konnte, das war etwas, was mich sehr geprägt hat.
Und wenn du das jetzt aber so sagst, was ich toll fand, du hast vorhin gesagt, die hast es ja nicht gelernt, Lehren hast du nicht gelernt, sondern du machst es, und das ist ja das, was sich auch in diesem Podcast immer wieder durchzieht, in allen Gesprächen mit allen Designpädagoginnen und Didaktikern irgendwie, die machen das so, das ist immer eine Reaktion auf gute und schlechte Erfahrungen. Und bei dir ist es so ähnlich, und jetzt würde ich sagen, dieses, du läufst vorne hin und her und denkst laut nach, das würde ich mal sagen, dass, also wie ich dich in der Lehre erfahren habe, hast du das so gemacht? Und aber so ein Textseminar, ist es denn Textseminar so ähnlich so? Ist es eine Sache, wo du sagen würdest, das habe ich extra nicht gemacht oder habe ich genau so gemacht?
Ja, also erstens ist mir das ganz schwer gefallen, vorne hin und her zu laufen und über das zu reden, was ich gerade denke. So souverän bin ich nicht gewesen. Sondern ich habe extrem viel Zeit investiert in die Vorbereitung dieser Vorlesung. Und das hat oft dazu geführt, dass diese Vorlesungen also wörtlich ausgearbeitet waren. Also nicht nur in Stichpunkten, sondern wörtlich ausgearbeitet waren. Und das war dann in der Realität nicht durchzuhalten, weil das Vorlesen ist dann eben doch ein bisschen blöd für alle Beteiligten. Und dann konnte ich abschweifen. Und das war sozusagen der Freiraum, den ich mir da selbst ermöglicht habe. Was diese Lesetexte anbetrifft, also die zum Beispiel das Lesen, also das sehr konkrete Lesen, das Einzelsatzlesen, das habe ich nie gemacht. Und ich halte es für einen Fehler, dass ich das nicht gemacht habe. Dafür gibt es Gründe. Also einerseits, weil ich ein schlechter Pädagoge bin. Ich habe nicht die Kraft aufgebracht, sozusagen direkt am Text mit den Studierenden zu arbeiten. Aber da gibt es auch eine tolle Entschuldigung. Und diese Entschuldigung lautet, ich bin ein Theoretiker im Design gewesen und nicht in der Kulturwissenschaft. Das heißt also, das, was in den Designstudien ausgebildet worden ist, ist jetzt klar auch Lesekompetenz, aber die stand nicht oben, sondern, also jedenfalls nicht in meiner Agenda, sondern für mich war wichtig, dass wir darüber reden können, wie so die Welt strukturiert ist und wie man sich vielleicht die Funktionen von Design und Gestaltung erklären könnte. Und erstens gab es dafür nicht so viele tolle Texte, wo sich das lohnen würde, da mit dem Finger an der Zeile lang zu laufen. Und wie gesagt, das Zweite war, dass ich immer dachte, das, was ich bei dem Heise beobachtet habe, also die Fähigkeit des souveränen Denkens, darum geht es dir eigentlich. Und ich kann mich noch erinnern an etwas, was mir bis heute nicht wirklich angenehm ist, nämlich an eine Prüfung mit einer Studierenden. Ich hatte damals so ein etwas merkwürdiges Prüfungsverfahren mir ausgedacht, nämlich Fragen, die ich im Laufe des Semesters so herausgegeben hatte als Fragen zum Textverständnis. Die habe ich alle auf den Haufen gelegt und dann kamen die Studierenden in diese, war eine mündliche Prüfung, ne? Dann kamen die da rein und konnten sich warm sprechen, indem sie eine Frage vorbereitet, geredet haben und dann aus so einem Haufen so Fragen rausgezogen haben. Da mussten die sozusagen auf diese Fragen antworten. Und das pädagogische Meine war, dass sie halt alles gelesen haben mussten, wenn sie da sehr gut durchkommen wollten. Was jetzt nicht immer der Fall war, aber man konnte auch sehr gut beobachten, wie mit Fragen, die unangenehm waren, dann umgegangen wurde. Und das war für mich auch wichtig. Jedenfalls, ich hatte eine Prüfung und da war eine Studierende dabei, die hat alle Fragen 1a beantwortet. Und zwar so beantwortet, dass ich dachte, das ist auswendig gelernt. Und ich habe noch eine Frage und noch eine Frage und wieder kam so eine gestochene Antwort. Und das hat mich sehr nervös gemacht, weil ich merkte, da ist gar keine Souveränität im Denken dahinter, sondern da ist nur dahinter, das ist die Antwort auf die Frage. Und ich habe das dann auch nicht sehr gut bewertet. Und ich habe dann lange Zeit mit dieser Entscheidung gehadert in mir selbst. Also da gab es keinen Protest von ihr und so weiter. Ich habe ihr das auch gesagt. Ich habe gesagt, also die Fragen sind sehr gut beantwortet, aber ich habe nicht sehen können, dass sie denken. Und das hat mich lange Zeit beschäftigt, ob das ungerecht war oder nicht ungerecht war. Ich habe mich damals jedenfalls so entschieden und das bezeichnet vielleicht ein bisschen da, wo ich hin wollte.
Ich kann kurz was in dieser Prüfung sagen, weil ich bei dir studiert habe in Dresden und ich kann mich an diese Prüfung erinnern, wie heute. Du sitzt hinter diesem Tisch in diesem Raum mit diesem riesigen Bücherregal und man kommt rein und da liegen diese Zettelschnipsel, die sind ja nur so eine Papierstreifen. Und ich habe so einen Schiss gehabt. Es war so, oh fuck, für mich war das so ein, Star Trek ist ein Kobayashi Maru Test, du kannst diese Prüfung nicht gewinnen, weil es ist ein, also weil du ziehst irgendwas und egal was ich, also ne, ich war jetzt auch nicht der super vorbereiteteste Typ in dem Game, aber du warst ja immer trotzdem noch ins Weite und hast immer noch, also hast ja eigentlich nur so weiter gestichelt, bis die Zeit rum war. Und dann, also finde ich interessant, dass du das als ein schwieriges, sagen wir mal, Format begreifst. Hast du das danach geändert, das Format? Oder hat das bei dir was geändert? Also hast du es dann einfach weitergemacht und gesagt, ich mache jetzt eine andere Prüfung, weil ich diese Erfahrung mit dem vermeintlichen Auswendiglernen oder dem nicht dargestellten Denken ja gezwungen hat, eigentlich das Format zu ändern. Also es ist wirklich eine Frage des wie flexibel bist du oder wie ist man im Anpassen der eigenen Lehr- und Prüftätigkeit?
Ja, also das hatte auch damit zu tun, dass ich keine Lust hatte, mir 24 Belegarbeiten als Abschluss durchzulesen, von denen immer klarer wurde, dass es zweifelhaft ist, ob die Personen die auch selbst geschrieben haben. Und deshalb war mir dieser mündliche Prüfungsteil schon sehr wichtig. Und ich wiederhole es, für mich war nicht entscheidend, dass halt mit Textstellen aus irgendwelchen Texten da reagiert wird, sondern ich fand viel interessanter, wie mit Fragen umgegangen wird, bei denen es nicht so eindeutig war. Also wie winden sich die daraus, welche Wege finden sie, welche Kontexte werden benannt, die vielleicht für die Beantwortung dieser Frage auch notwendig gewesen wären, zur Kenntnis zu nehmen, so etwas. Meiner Erinnerung nach habe ich das durchgehalten, bis ich raus bin da aus Dresden, aber ich habe das nicht nochmal in Berlin gemacht, als ich gewechselt habe. Ich glaube aber, dass diese mündlichen Prüfungsformate nach wie vor ihre Berechtigung haben. Ja, voll.
Besser. Ich finde es auch besser als zu schreiben.
Ja, und man muss dann generell, aber man muss eben sehen, dass wie man, also ich sag mal, was bedrückend an dieser Situation war und was ich auch nicht als angenehm empfunden habe, war diese Konfrontationssituation, die du besprochen hast, dass sich zwei Personen gegenüber saßen und die eine Person sozusagen noch, ob demonstrativ oder nicht, sei mal dahingestellt, halt noch das Wissen im Rücken hat oder an der Seite hat. Das ist mir einfach viel zu viel, da eine Autorität zu haben. Das war aber so. Und auf der anderen Seite, das hat gar nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern die Bücher waren ja mein Wissen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich Dinge in dieser symbolischen Ordnung des Raumes da behauptet habe, die mit mir nichts zu tun haben, sondern das eine war, wäre schön, wenn ihr die Texte gelesen habt und wenn ihr nicht alle die gelesen habt, na, was fällt euch denn zu dieser Frage ein? So. Und wie könnten wir dann da ins Gespräch kommen? Und ich habe dann später, als ich nach Berlin gegangen bin, halt andere Abschlussformate entwickelt. Und also ich sag mal, die für mich wichtig waren, das war relativ schnell, habe ich in den Überblicksvorlesungen, die ich gemacht habe, die Studierenden zu eigenen Fragen bewegt. Und die Formulierung lautete am Ende, macht jeder von euch eine Präsentation, nicht lange. Wir reden von 6 Minuten bei einer Einzelpräsentation. Und dort nennt ihr die Frage, die ihr beantworten würdet, wenn ihr ganz viel Zeit hättest. Es ging um die Begründung der Frage und deren Kontextualisierung. Es ging nicht darum, wie gut jetzt eine selbstgestellte Frage irgendwie beantwortet wird, sondern die Idee war, Fragen bei den Studierenden wachzurufen, die sie über meinen Kurs hinaus begleiten. Und das war so ein bisschen, also war nicht psychoanalytisch, obwohl das auch manchmal so eine Seite hatte. Also nicht von meiner Seite, die Studierenden haben das so verstanden oder so auch angenommen. Und es ging darum, eine eigene Frage zu Theorie und Geschichte von Gestaltung wachzurufen.
So ein bisschen eigentlich wie das, was du von dem Faust erzählt hast. Also nimm doch am Ende diese Frage und jetzt beschäftige ich mich mit dem Teufel in den ersten 3 Jahrhunderten.
Genau. Deswegen sage ich da, ich habe ganz viel aus dieser universitären Bildung oder aus diesen Bildungsformaten da genommen. Ich kannte nichts anderes und habe probiert, das anzupassen und durchzuhalten.
Ich habe da einen Punkt. Und zwar erinnere ich mich, das habe ich aber selber nicht mehr erlebt, aber das ist, in einem deiner Publikationsbücher, in Ungehorsamkeit der Probleme, da habt ihr den Jurastuhl von Konstantin Kritschitsch. Also die Studierenden hatten die Aufgabe, sich mit diesem Stuhl, also mit dem Objekt, auseinanderzusetzen und haben dann halt unterschiedliche Formen, erst bei der interaktiven und dann der grafischen Darstellung damit beschäftigt. Würdest du sagen, dass dadurch, dass du ja nicht mit Kulturwissenschaftlern gearbeitet hast, die mit dem Finger an der Zeile entlang gehen, du deswegen mit Studierenden im Design in dieser Form gearbeitet hast, dass sie sich ein Objekt genau anschauen und jetzt gehen die nicht mit dem Finger über die Zeile, sondern die gehen mit dem Finger über die Entformungsnaht, um diese verschiedenen Aspekte des Objekts. Also ne, das, was man ja eigentlich sagt, dass die Theorie die Betrachtung der Praxis ist, dann müsste man sich ja nicht, wäre ja Kulturwissenschaften die Theorie zur Theorie oder die Theorie zum Text, sondern ist ja eine Theorie zum Objekt. Also ist es vergleichbar oder kann man das so ziehen?
Ich glaube, dass ich versucht habe, für die Studierenden aus dem Design ein ganz anderes Theorieverständnis zu entwickeln, als das etwa in einer universitären Ausbildung verfolgt wurde. Und wenn ich jetzt mal den Zeitraum überspanne und ich bloß meine Lerneffekte dabei reflektiere, dann ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass ich mir, also nochmal langsam, es gab Überblicksvorlesungen, da habe vor allen Dingen ich gesprochen, und zwar deshalb, weil man das nicht nachlesen konnte, ganz einfach. Und auch, weil ich unterbrochen werden wollte. Also das ist immer zu jedem, zu jeder Veranstaltung, habe ich gefragt, was habt ihr vom letzten aufgeschrieben oder was hat euch beschäftigt danach? Lasst uns mal darüber reden. Und dann war es eben doch so, dass ich für Unterbrechungen, also ich habe nicht drum gebettelt, aber ich habe schon drum gebeten, das zu machen. Denn das, was ich in der Vorbereitung machen kann, das ist ja mein Stream sozusagen. Aber wenn ich abweiche, wir erschließen ganz andere Komplexitäten und wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste und das ist aber das eigentlich das Interessante. Okay. Ja, das ist das Interessante. Ich hatte nicht den Plan, Wissen da reinzustopfen, ich sag mal, 1000 Kilo müssen dann da irgendwie reingedrückt werden, sondern es ging um das Gespräch und um, ich wiederhole eine Formulierung von vorhin, um das schöne Denken. Also um die Möglichkeit, sich im Gespräch auszutauschen. So, das, die Lehrveranstaltung mit diesen Stühlen und so weiter, das nannte sich ja Designkritik, das war was anderes. Da haben wir uns zum Teil selbst Objekte gesucht oder ich habe welche vorgeschlagen. Und dann ging es darum, nachzudenken über Entwürfe. Und da war der Hintergrund, es gibt oder gab damals eine Vorstellung von Designdiskurs, zum Beispiel, wenn man eine Auszeichnung haben wollte, irgendwie musste man irgendwie im Designdiskurs da Texte einreichen. Die habe ich nicht geteilt, sondern für mich war der Designdiskurs der Diskurs der Entwürfe mit und gegeneinander. Also die eine antwortet auf die Entwürfe der anderen. Aber das kann nicht immer nur ohne Worte geschehen. Also das geschieht oft ohne Worte. Aber um eine Genauigkeit zu erreichen, hilft manchmal die Sprache. Also sich einzelne Aspekte vorzunehmen, wie zum Beispiel eine Kurvatur oder Konsequenzen der Materialverwendung in Bezug auf die Konstruktion oder so etwas. Und das nannte sich dann Designkritik. Und das war eine Veranstaltung, die war, wie gesagt, gegen das übliche Diskursformat designkritische Texte gerichtet. Also wenn man die hier in Berlin eingereicht hat. Der Braun-Feldweg-Preis. Mhm. Wenn man die eingereicht hat, da war im ersten Jahr aber ohne Bilder. Und da dachte ich, okay, kann man machen. Ist aber nicht mein Plan, sondern wir müssen ja, wenn wir im Design oder in der Gestaltung unterwegs sind, müssen wir ja diese so eine sinnliche Ebene ständig parat haben. Und das Designkritik war also meine Antwort in der Provinz gegen die Diskursmacht im Zentrum Berlins, was designkritische Texte anbetrifft.
Mit Absicht?
Mit Absicht. Ich habe denen das auch geschrieben, weil ich sollte mal in die Jury rein und habe dann geantwortet, warum ich da nicht reingehe und warum ich das auch nicht gerne verteile bei mir in der Schule. Weil ich das für nicht richtig halte, sondern, und das war für mich dann später, und darauf wollte ich hinaus, bitte nicht mehr als 5 Sätze ohne eine andere visuelle Darstellung. Also ich habe Vorlesungsformate, die sind gar keine Texte in dem Sinne, deshalb sind die für mich auch schwer zu veröffentlichen, obwohl die alle so gut ausformuliert sind, die brauchen die Bilder. Also es geht nicht ohne diese Anschauungsebene. Und das war mir nicht nur bei der Designkritik, sondern auch dann später in Berlin wichtig. Ich habe dann mit den Studierenden, um die da auch reinzuholen, das waren ja manchmal 70, 80 Leute, die da unaufgefordert zu mir kamen. Also es gab in Berlin eben keine Verpflichtung, in die Vorlesung oder in die Veranstaltung zu gehen, sondern die Studierenden konnten sich das Theorieangebot selbst zusammenstellen und dann tauchten da halt viele Menschen auf. Und auch die müssen ja irgendwie bewegt werden. Also gerade wenn man dann versucht, kommunikativ irgendwie da in Bewegung zu kommen, dann darf man das den Raum nicht nur den Lautsprechern überlassen. Also die natürlich über jede Gefühlsregung, die sie jetzt gerade im Sitzen da anfasst, da also in Monologe ausarten. So, und da habe ich dann relativ frühzeitig angeregt, zeig doch mal grafische Darstellung, also was man an die Wand sozusagen werfen kann, was euch geprägt hat. So, und da waren ja nicht nur Produkte, das waren ja auch bildende Künstler dabei, Malerinnen, Modeleute,
Studierende.
Das war ja nicht so sortiert, sondern die kamen eben aus allen Ecken. Und ich fand, dass da auch jede Profession oder jede Studienrichtung zu ihrem Recht kommen sollte. Und das hieß dann eben sozusagen eine visuelle Eintrittskarte. Mhm. Und das war so gedacht, wenn du über mindestens 10 oder 12 Dinge, wenn du 12 Artefakte oder Situationen zeigst, die dich geprägt haben, auch in einer relativ knappen Zeit, also ohne große Erläuterung, sondern nur einen Satz dazu, warum, dann hast du sozusagen die Eintrittskarte, weiter in diesem Kurs mit dabei zu sein.
Musst du das jedes Mal machen?
Die daran teilgenommen haben, ja.
Aber 70 Leute erzählen jedes Mal, jeder 12 Minuten?
Nein, 6 maximal. Nee, das waren auch sogar noch weniger. Ich glaube, es waren 90 Sekunden oder so. Also es war eine relativ kurze Zeit. Ich weiß es nicht mehr genau.
Aber das waren nicht alle, die das gemacht haben. Das war aber nur so eine Auswahl von 4, 5.
Nee, haben alle gemacht.
Jedes Mal?
Nein, einmal am Beginn des Kurses. Okay. Sorry.
Ach so, Eintrittskarte.
Die Eintrittskarte in den Kurs, weil es eben viele, das habe ich beobachtet, die kamen dann eben 2, 3 Mal.
Die sind dann ausgefädelt, ja.
Ja, und dann war die Frage, okay, also ich habe nichts dagegen, dass ihr kommt. Die Frage ist nur, wie bringe ich euch durch die Prüfung, wenn so, oder durch den Abschluss. Und weil dieser Abschluss eben auch relativ leicht gemacht war, wie ich eben erzählt habe, dort, was interessiert mich als Frage, ich wollte schon, dass die mit einer gewissen Regelmäßigkeit dran teilnehmen. Und es war so ein Trick, das zu erreichen. Ja, und das war sehr erfolgreich. Also erstmal hast du sozusagen visuelle Psychogramme bekommen in einer Tiefe, das hat ja manchmal den Atem genommen, auch in einer Klugheit. Es waren auch schnell gemachte Sachen dabei, aber es waren zum großen Teil Dinge, wo du schwer geatmet hast, weil du plötzlich gesehen hast, wie ästhetische Wirkfaktoren auf diese Person eingewirkt haben, was Schlüsselerlebnisse für die waren, wie wichtig jetzt eine häusliche Situation war, im Unterschied zu, ich sag mal, einer politischen Situation auf der Straße. Das alles floss da ein. Und das öffnete auch die, ich sag mal, die Aufmerksamkeit und auch die Herzen, weil ich habe das nicht kommentiert. Mhm. Also ich habe jetzt nicht gesagt, das war aber gut oder das war aber schlecht oder so, sondern Thema war kein Kommentar von meiner Seite, sondern das bleibt stehen und wer sprechen will, bitte nach Pause. Sonst wären wir da auch nicht durchgekommen durch diese Dinge. Und das hat auch funktioniert. Also die Studierenden haben schon miteinander geredet. In der Pause, klar, da war die Möglichkeit da. Und ich habe dadurch den Kurs aber entlastet und gleichzeitig eröffnet.
Jetzt sagst du, hast du aber vorhin gesagt, dass du kein guter Pädagoge bist.
Ja, ich bin
Come on.
Ja, Pädagoge, jetzt in dem Sinne, ich tue mich immer schwer mit so Zwangseinrichtungen und also Abforderungen, das und jetzt
aber bitte diese... Ist Pädagogik Abforderung?
Naja, da kann man mal sehen, was ich für einen schlechte Einstellung zur Pädagogik habe. Ja, ich habe auch Pädagogik lange Zeit mit spitzen Fingern nur angefasst. Das hat auch damit zu tun, also ich habe so viel gelesen, auch in der Pädagogik, weil mich interessiert hat, wie Menschen halt das werden, was sie werden, und fand das, was ich aus den pädagogischen Wissenschaften zur Kenntnis nehmen konnte, manchmal so, also ich konnte damit gar nichts anfangen, sondern das war echt verschulte Theorie auch, und das wollte ich auf gar keinen Fall, und so erklärt sich das vielleicht. Mhm. Ja, und wenn man über Folge spricht, kann ich vielleicht noch einen sagen, das, was auch sehr gut funktioniert hat, die sogenannte Evaluation, weil ich glaube schon, dass man evaluieren muss, und ich habe lange Zeit halt so locker halt so Gespräche, ne? Ja, lass uns doch mal drüber reden, so nach zwei Dritteln. Das war immer ein bisschen mühselig, muss ich sagen. Und es hatte auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Änderungen, die da herauskamen, im Grunde erst im nächsten Kurs wieder wirksam geworden sind, aber nicht dabei. Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe am Ende einer Veranstaltung weiße Zettel ausgeteilt, die waren A5 groß. So habe ich so zurechtgerissen und verteilt. Und habe gesagt, es schreibt jeder einen Satz drauf. Und zwar zu dem, was ihr bisher oder heute gesehen, erlebt, mitgenommen, nicht mitgenommen habt. Und das nächste Mal bringt ihr die Zettel mit dem einen Satz, den ihr da drauf geschrieben habt, den bringt ihr bitte mit. Und ich sammle das ein und lese das vor. Mhm. Und das habe ich gemacht. Auch dort gab es dann schon eine summarische Rahmung von meiner Seite. Aber ich habe mich zu den Positionen nicht geäußert. Und das war jetzt wurscht, was da aufgeschrieben wurde. Du hattest sofort ein relativ ehrliches Bild von dem, was im Raum ist. Also auch die Studierenden konnten ja hören, was die anderen im Kopf hatten und so weiter. Und das bezog sich jetzt nicht oder hat er aber einen interessanten Gedanken geäußert, sondern dann ging es auch, wie sind wir beteiligt, was ist für Stimmung im Raum und so weiter. Also das betraf alles. Und diese Möglichkeit einer unzensierten Verständigung über Gedanken in einem Raum fand ich sehr gelungen. Und das habe ich jetzt nicht jedes Mal gemacht, ne? Sondern das habe ich so ein-, zweimal gemacht, also jetzt in einem Kurs. Und dann eben auch nicht mehr, weil das war ja dann klar. Also, und ich würde sagen, dass diese Position alle beeinflusst haben, also nicht nur mich, auch die anderen.
Und es ist ein schönes Bild oder ein schöner Rahmen, weil wir vorhin diese auch von dir ja auch nochmal kritisch formulierte Prüfungssituation, ne? Auch da waren es Zettel, aber erstens hattest du die vollgeschrieben und die mussten von den Studierenden bearbeitet werden. Und jetzt gibst du die Möglichkeit, in einer gewissen Weise Position zu fassen. Und was ich total toll finde, ist, dass dadurch, dass du sie vorliest, denen eine gewisse Wertschätzung gibst, was da steht, aber es nicht. Naja, du kommentierst es ja nicht. Du machst ja keinen Fass dazu auf, sozusagen.
Es ist ja kein Leistungsnachweis, sondern es ist mehr eine Stimmungsartikulation. Ich finde, also ich habe noch nicht ein schlechtes Gewissen gegenüber diesem extrem autoritären Prüfungserhabe oder Modus, über den wir da vorhin gesprochen haben. Das hat auch ein bisschen was mit der Zeit zu tun. Also das, was ich damals gemacht habe, das war entweder so um die Jahrtausendwende, 2002, 2003, ich weiß es nicht mehr genau, etwa in der Zeit. Heute ist das gar nicht machbar, weil die Studierenden, mit denen ich zu tun hatte in den letzten 10 Jahren, haben schlicht und einfach nicht gelesen. Und ich konnte mir nie vorstellen, ich habe ein Stückchen in der Hand und treibe die so ein bisschen so wie die Schafe irgendwie durch so ein Gatter durch. Ich habe sowas immer abgelehnt. Und das hat aber Konsequenzen, die nicht immer gut sind. Und die Konsequenzen sind erstens, dass man sich Texte sucht, die sehr überschaubar sind. Also wir reden dann eigentlich von 6.000, 7.000 Zeichen, mehr nicht. Das hat noch zur Konsequenz, dass, also das ist die Vorauswahl, so, das reicht so aus. Das heißt immer noch nicht, dass sie lesen wird. Ja? Und da komme ich nochmal auf diese eingangs geschilderte Situation mit dem Finger unter der Zeile langlaufen. Ich hatte eine Kollegin, die mit mir zusammengearbeitet hat, die hat sowas gemacht. Ich habe dann mit der auch zusammen Seminare gemacht, da ging es irgendwas um feministische Theorie. Und die wollte unbedingt, dass diese Texte sehr genau gelesen werden. Und da wurde dann eben mit dem Finger unter der Zeile lang gelaufen. Und das dauerte natürlich ewig. Und du hast im Grunde einen Text, der 30 Seiten oder 40 Seiten hat. Dazu hättest du 6 oder 7 Veranstaltungen machen müssen, um da überhaupt durchzukommen. Und dann musst du dir selbst die Frage stellen, ist der Inhalt dieses Textes es wert, über 6 Veranstaltungen diskutiert zu werden? Oder sind die Implikationen, die in diesem Text drin sind und die man vielleicht in weniger Sätzen sagen kann, um es jetzt vorsichtig mal auszudrücken, ist dann das Verfahren das Richtige, da mit dem Finger lang zu, drunter lang zu laufen. Ich habe dann ein anderes Modell noch entwickelt. Ich habe mit den Studierenden, ich habe sie gebeten, Texte zu konspektieren. Und
was ist konspektieren?
Zu konspektieren heißt, ich schreibe aus einem Text Sätze heraus, die mir wichtig sind. Und manchmal fällt mir auch noch ein, warum mir die Texte wichtig sind, dann schreibe ich das da drunter. Und das war auch in meiner, wie sagt man, akademischen Entwicklung ein wichtiges Verfahren, weil ich habe tatsächlich Bücher zum Teil eben abgeschrieben. Also über die Shaker beispielsweise gab es eine brandneue Veröffentlichung, die in den USA erschienen ist. Und dieser Verlag war bei der Leipziger Buchmesse. Also bin ich zu der Leipziger Buchmesse gefahren, habe mich dort an den Stand gesetzt, habe mir das Buch genommen und habe dieses Buch abgeschrieben. Gut.
Seltsam.
Seltsam.
Wer ist das?
Genau, wer ist das? Nein, Konspekt heißt, also das Interessante dabei sind deine eigenen Kommentare. Also wenn du fertig bist mit einem solchen Konspekt von diesem Buch, dann hast du am Ende Einschätzung von dir, Fragen von dir. Und wenn du viele der herausgeschriebenen Zitate zur Seite legst, hast du fast einen eigenen Text zu dem Gelesenen. Das hat mir sehr geholfen. Und das habe ich versucht mit den Studierenden zu machen, um sie dicht an die Texte heranzubringen. Und viele haben das auch gemacht. Also wir sprechen jetzt von überschaubaren Seminaren. Das war dann der Kapitalismus und sein Ende oder irgendwie sowas hieß es. Und dann waren da vielleicht 7 Leute da und die haben das so gemacht. Und am Ende habe ich gesagt, und jetzt möchte ich von euch als Abschluss haben euren roten Faden. Das heißt, schaut euch doch mal noch einmal eure Konspekte an. Und mach zwischen diesen verschiedenen Zitaten sowas wie einen roten Faden. Und versuch die in so eine Logik zu bringen. Also auch in so eine Denklogik oder auch vielleicht Protokolllogik für euch selbst. Und ihr habt dazu jetzt nicht nur 6 Minuten Zeit, sondern ihr könnt dann eine Viertelstunde reden und wir haben dann noch länger. Also das war auch eine Möglichkeit, mit dem Gelesenen umzugehen. Die viel größere Schwierigkeit ist, dass ich nicht mehr verlangt habe, dass Studierende die Position, die zum Beispiel in Büchern oder in längeren Aufsätzen herauslesbar ist, ich habe nicht verlangt, dass sie das vollständig wiedergeben können, also die Logik der Autorinnen, sondern ich habe das war ja gar nicht wagemutig, sondern das ist hasardeurhafte Formen entwickelt. Da habe ich gesagt, wisst ihr, schreibt das auf, was für euch wichtig ist. Oft auch unbeschadet gegenüber dem Zusammenhang, in dem das artikuliert und formuliert wurde. Weil das ist etwas, das ich oft angetroffen habe. Also ich habe oft angetroffen, Studierende, die Texte gelesen haben, und ich sage mal, aber dieses Zitat ist mir sehr wichtig. Und dann lese ich mir das Zitat durch und denke, okay, aber im Kontext des Aufsatzes meint es eigentlich ein bisschen was anderes, als was du jetzt im Augenblick damit machst. Und ich habe dann zugelassen und mich in gewissem Sinne auch damit angefreundet, dass dieser steinbruchartige Umgang mit Theorie vielleicht sogar ein Spezifikum innerhalb von Designausbildung sein sollte oder ist. Und ich glaube schon, dass die Denkungsart, die im Design unterwegs ist, dass sie nicht mit der diskursiven Linearität übereinstimmen muss, die der Wissenschaftsstandard in den Geisteswissenschaften ist. Sondern wir im Design fropfen Dinge zusammen. Wir sind gewohnt, in hybriden Situationen zurechtzukommen und uns daraus ein Weltbild zu formen. Wir verstehen, dass wenn wir durch den Alltag gehen, die Dinge nicht zusammenpassen. Also die passen schon zusammen, weil wir sie mit unseren Augen sehen, aber wir können jetzt nicht in jedem Falle diese Unterworfenheit unter die Notwendigkeit, in einem Verkehrsmittel Geld zu bezahlen, mit einer Tätigkeit in einem Verein oder sowas vergleichen. Das sind ganz unterschiedliche Erfahrungskontexte und die passen nicht unbedingt zusammen. Die Freigebigkeit des einen ist mit der Unterworfenheit anderer Erfahrungen nicht unbedingt sozusagen zusammenzuziehen. Und das ist etwas, was nicht nur... Also ich verstehe, dass Geisteswissenschaftler da ein Narrativ drüber legen wollen, was das alles schön widerspruchsfrei irgendwie hinbringt. Aber das ist nicht die Erfahrung, in der gestaltende Menschen unterwegs sind.
Ja, und ich glaube ja, dass das Gestalten im Navigieren innerhalb von Widersprüchlichkeiten ist. Und wenn man jetzt aber, naja, das was du beschreibst, dieses Steinbruchartige, dieses fragmentarische Arbeiten mit Texten, würde ich ja sogar noch sagen, ist, dass wir hier immer noch von der Arbeit mit Studierenden sprechen. Und wenn man sagt, okay, die Theorie ist nicht immer das Hauptfach, sondern es ist ja eigentlich manchmal je nach Hochschule irgendwie so ein liebsames oder unliebsames Beiboot. Wenn es aber dazu führt, erste Schritte, erste Fragmente zu nehmen, anzuerkennen, dass die da sind, zuzulassen, dass die auch, wenn man die jetzt mal als bildhaft als Fragmente nimmt, auch im eigenen Betrachten der Welt im Weg rumliegen. Also immer wieder so drüber stolpern. Da habe ich diesen Gedanken oder eben dieses Fragment, dieses Zitat irgendwie ständig und doch nochmal genau hingucken, wo das herkommt. Also dass es alles eigentlich Wegeröffnungen sind, anstatt abgeschlossene Wanderrouten, wo man am Anfang wieder ankommt. Ja, also ich glaube, da muss, finde ich, immer so ein, wenn man auch ein bisschen demütig mit seinem eigenen Ansatz umgehen und sagen, okay, das ist ein Angebot zum Mitdenken und keine Doktrin oder in gewisser Weise.
Das berührt ja noch viel tiefer, also die Haupttätigkeit jetzt im Design oder im Designstudium. Die Haupttätigkeit ist das Entwerfen. Und das, was man an Sprache dazusetzen kann, versucht, das im Entwurf schwer Darstellbare doch Wort werden oder Kommunikation werden zu lassen. Nicht umgedreht. Also ich will nicht sagen nie, weil das, glaube ich, kein gutes Wort ist, aber ich habe mich immer bemüht, den Entwurf als die Haupttätigkeit zu betrachten und das Wort als eine Möglichkeit der Verständigung dazu. Mhm. Also ein bisschen zu erklären, was habe ich da eigentlich getan. Manchmal ist es auch so, dass Zwischenstände benannt werden können, besser in Worten als in noch einer Zeichnung, weil dann ist es ja kein, oder noch ein Prototyp, weil dann ist es ja halt der nächste Schritt und nicht das Innehalten.
Ja, schön, jetzt Schritt und Zwischenschritt. Ja,
ja, deswegen ist es schon nicht schlecht, wenn man auch Worte und auch Begriffe für diese Situationen hat und kennt. Aber das Entscheidende ist der Entwurfsvorgang. Und wir haben eben in dem Thema Promotionen im Design eben lange, lange, lange halt die Vorherrschaft der Theorieinstitute gehabt. Mhm. Also du kannst gerne erstmal 200 Seiten Text schreiben und dann, wenn du möchtest, auch noch einen Entwurf hinten dranhängen. Und das ist aber nicht die Erkenntnismethode. Die Erkenntnismethode steckt im Entwerfen. Das heißt, das, was auch meine Theorie angetrieben hat, ist der Versuch zu erklären, warum in einem Entwurf oder im entwerfenden Handeln Erkenntnis steckt und nicht nur Realisierung eines bereits vorher gefassten Wissens oder herausgelesenen oder so etwas, sondern der entwerfende Vorgang selbst produziert Wissen, setzt es nicht nur frei oder setzt es in einem anderen Medium um. Es gibt eine spezifische Art des entwerferischen Wissens und das ist etwas, um das es mir immer ging. Das verändert auch ein bisschen die Theorie, die ich selbst gemacht habe und dann selbstverständlich auch die Theorie, die ich versucht habe, Studierenden halt beizubringen. Und meistens startete das halt mit, was ist denn Theorie? Und Theorie, aber wenn man da ganz tief in die Begriffsgeschichte hineintaucht, das ist der Blick. Also in den antiken Polis war es halt üblich, die Gottheiten durch die Stadt zu tragen. Das haben die nicht jeden Tag gemacht, sondern an bestimmten Tagen. Und das hatte schon auch die Funktion, sich gegenseitig die Gottheiten zu zeigen, weil es nicht immer so war, dass in einer Stadt nur eine Gottheit für alle galt, sondern das, da war auch eine Menge Theater bei, weil wir haben den und ihr habt die. Mhm. Und also die tragen halt ihre Gottheiten durch die Straße. Und der Blick auf diese Gottheiten, auf diese Prozession, das nannten die Theoria. Das heißt, es war schon etwas, was ein Zurücktreten war vom Tun, aber es war eben ein Zurücktreten, in dem eine Verständigung gesucht wurde über den Zusammenhang, über den Gesamtzusammenhang, in dem diese Person unterwegs ist. Und das ist, erfordert nicht unbedingt eine spezifische Begrifflichkeit. Es muss nicht ein Fachchinesisch sein, was man erstmal lernen muss, um Eintritt in den Dom der Theoria zu erlangen, sondern das ist halt ein sehr am alltäglichen entlanglaufender Begriff von Theorie. Und so habe ich das aufgezogen, ein Theoriebegriff, der eben viel mit Sinnlichkeit und Anschauung und der Verarbeitung dessen, was eben in einer Situation über diese Situation eben reflektiert werden kann, zu tun hatte. Ja.
Jörg, wir haben jetzt schon mehr als eine halbe Stunde geredet. Ist aber nicht so schlimm. Mal eine kurze Pause. Machen dann Block 2. Jörg, Block 2 von unserem Gespräch. Wir sind eigentlich in dem ersten Teil geendet und da haben wir über entwerferisches Wissen gesprochen und ich glaube, das ist einfach nochmal eine riesengroßer Themenkomplex, den wir gar nicht schaffen, aber ich hatte mir vorgenommen, mit dir noch über was anderes zu sprechen, vor allen Dingen im Teil 2, weil du ja nicht nur dich in der Lehre rumgetrieben hast und in der Designtheorie, sondern auch das Design in den letzten Jahren als Ganzes betrachtet hast. Du hast auf die Branche geguckt, du hast auf das Entwerfen selber geschaut und mich würde tatsächlich mal deine Perspektive interessieren, wie hat sich denn eigentlich das Design, wenn man, ich sage es jetzt aber einfach mal, nennst du es das Design, verändert in der Zeit, in der du dich damit auseinandergesetzt hast oder gibt? Oder kannst du sagen, nö, alles wie immer, dann können wir auch gleich zum Teil 3 gehen, aber vielleicht ist da doch was, wo du denkst, das ist erwähnenswert oder was eine gute Grundlage zum Sprechen ist.
Na, durch die Tätigkeit bei der Zeitschrift Form und Zweck haben wir uns immer bemüht, eine bestimmte Art von Design zu protegieren, zu fördern. Und also die zum Gegenstand der Zeitschrift zu machen und nicht alles, was so geschieht. Und gestartet sind wir mit einer relativ radikal ökologischen Orientierung. Und weil wir die Erwartung hatten, dass mit dem Anschluss dieser ehemaligen DDR-Wirtschaft an die Bundesrepublik sich doch auch so vieles verändern könnte. Jetzt gar nicht im positiven Sinne, dass da kluge Leute sind, die Dinge anders machen, sondern durch die Krisenphänomene, die dadurch hervorgerufen werden, dass sich da was anderes, und das meint, damals, in den damaligen Gedanken gesprochen, eben was Konsumkritisches und auch was Wachstumskritisches, dass ich da was zeigen könnte. So. Und das hat sich nicht erfüllt. Und deshalb ist es vielleicht nicht so richtig, wenn du sagst, dass ich so auf die Vielfalt des Designs so raufschaue, und das würde ich heute nicht mehr so, das würde ich für mich nicht beanspruchen. Ich würde da gerne noch was sagen, was da ein bisschen von weg führt, aber ohne diese Erfahrung im Design positive Entwicklung zu sehen, sich gar nicht formulieren ließe. Also das eine, was ich gesehen habe, ist, dass, wie jeder ja auch weiß, dieses klassische Designkonzept noch immer in weiten Teilen den Berufsalltag bestimmt und auch die Geldverdienstmöglichkeiten bestimmt. Aber um es mal ein bisschen flacher zu sagen, das sind zum großen Teil die bösen Dinge, die da getan werden. Und mich hat eher interessiert, wenn in einer kapitalistischen Ökonomie dem Design bestimmte Funktionen zugewiesen werden, gegen die Akteure gar nicht sich zur Wehr setzen können, also außer sie arbeiten da nicht. Wo sind denn die anderen Bereiche, in denen Designer etwas Gutes tun könnte? Und zu Beginn der 2000er Jahre machte ein Begriff so die Runde, der nannte sich New Management. Und die Idee dahinter war, dass die klassische Vorstellung, warum es industrielle Produktion gibt, nämlich damit Menschen mit Staubsaugern auch staubsaugen können oder mit Autos auch durch die Gegend fahren können, dass das alles Unsinn ist, sondern viel stärker diese Industrieunternehmen nur noch als Verwertungsunternehmen betrachtet werden, und zwar gleichgültig gegenüber ihrer konkreten Produktion. Und New Management hieß damals, diesen Ablöseprozess zu machen. Das heißt, also sich zu verabschieden von der Perspektive, ich weiß, wie Elektromixer hergestellt werden, sondern genauer zu fragen, wie sind denn die Verwertungsbedingungen und wo müssen wir mit unseren Produktionsstandorten hin und so weiter, um das Geld zu machen. Das ist ja erstmal ein abstrakter Zugang. Und das, was mir damals einfiel, war, darin liegen ja auch Chancen. Das heißt also, wenn nach neuen Verwertungsbedingungen gefragt wird, dann kann man von der Gebrauchswertseite nicht völlig abstrahieren. Man muss schon schauen, wie realisiert sich denn das? Und ist dieser Abschied vom klassischen Automobil, ist dieser Abschied vom klassischen Staubsauger und so weiter, ist das nicht eine sehr gute Möglichkeit, Produktionsstrukturen, Zulieferstrukturen und so weiter kritisch anzuschauen? Und das könnte eine Bewegung sein, die aus dem Design heraus geschieht, dachte ich mir. Also die einfache Vorstellung war, die Leute vom New Management wissen zwar, wie man gut Geld hin und her schiebt, aber am Ende brauchen sie dennoch Konsumartikel, die auf den Markt kommen und was machen. Und vielleicht ist dadurch das Änderungspotenzial größer. Das war eine Zeit, wo dann auch diese ganze Open Innovation Kiste loslief und so weiter und sich da irgendwie Bewegung zeigte. Wovon heute gar nicht mehr gesprochen wird, da ist auch die Zeit drüber hinweggegangen. Das hieß damals Local Motors. Das war eine Initiative, die in den USA erstmal losgetreten worden ist, aber wo immerhin auch in Berlin, hier in Deutschland und ich glaube auch noch an einem anderen Standort Local Motors eben so ein Fabrikgebäude hingestellt hat mit der Vorstellung, eigentlich brauchen wir bloß einen Elektromotor, eine Karosserie, also so eine Tragdings und also eine Plattform und dann Karosserie und das oben drauf, das können wir sonst selber drucken. Da dachte ich ja, okay, wenn wir über so eine Dezentralisierung sprechen, dann verschwinden ja nicht die Anforderungen ans Design, sondern im Gegenteil, dann bekommen die einen höheren Stellenwert, bekommt auch Regionalität und so weiter einen höheren Stellenwert. Und diese ganze sich anschließende Nachhaltigkeitsdiskussion oder Nachhaltigkeits Prozesse haben sozusagen eine höhere Chance, beachtet zu werden. Naja, das lief, glaube ich, 4 oder 5 Jahre, dann haben sie das Logo von der Fabrik, wo Local Motors das mal aufgebaut hat, haben sie es wieder abgebaut. Und wenn man jetzt hier im Berliner Raum guckt, ist halt die perverse Antwort Tesla.
Tesla, ja, also, genau.
Und auch Tesla habe ich gestern erst aus der Zeitung entnehmen müssen, wird jetzt hier ein Entwicklungszentrum
im Radio auch erzählt. Mhm.
In Berlin, Köpenick irgendwie bauen, was auch immer die da tun. Ich befürchte nur, das wird in dieselbe Richtung gehen, wie wir sie schon kennen. Mhm. Also das heißt, alle diese Bestrebungen, die ein wenig auf Zerlegung von Produktionskapazitäten ausgerichtet sind oder waren, die sind inzwischen schon wieder eingefangen worden. Ich will auch erinnern an eine gewerkschaftliche Initiative im VW-Standort, die versucht haben, das Mitarbeiterpotenzial, was dort und auch die technologischen Möglichkeiten, die dort in dieser Automobilproduktion halt rumstehen, für andere Zwecke zu nutzen. Also die Motorisierung oder wie eine Achse läuft, das kann man auch in allen, auch in vielen anderen Bereichen unterbringen. Da gab es ein richtiges Zentrum, ein kleines Innovationszentrum, wo diese Ideen ausgeheckt worden sind. Gibt es auch Dokumentarfilme drüber, die das nachzeichnen. Aber das alles hat sich selbst durch die eklatante Krise, in der VW steckte, nicht als eine Möglichkeit realisiert. Das hat sich mal gezeigt. Mhm. Und da ist viel Manpower und Womanpower hineingegangen. Aber es hat sich nicht realisiert. Trotzdem sehe ich eben in anderen Bereichen doch eine gute Beweglichkeit. Ich will das mal an einem Beispiel nennen. Eine Studierende kam auf mich zu und sagte, du, ja, kannst du mich nicht betreuen, ich will was zum Thema Anarchie machen. Na gut, da habe ich mich jetzt ein bisschen geschüttelt und so darüber nachgedacht, was ich denn darüber weiß und wusste jetzt gar nicht, was ich ihr raten sollte. Dann haben wir aber länger gesprochen und es stellte sich heraus, sie möchte eigentlich wissen, wie man heute als Grafikdesignerin arbeiten kann, ohne nur schnöden Profit zu machen oder anderen zum schnöden Profit zu verhelfen. Und da habe ich gesagt, weißt du, was du machen kannst? Fahr doch durch Europa und interview die Menschen, die es aus deiner Sicht so machen, wie du das auch gerne machen würdest. Und das hat sie gemacht und das ist eine großartige kleine Arbeit geworden, wo 6 oder 7... Agenturen oder Studios in Holland und in der Schweiz und ich weiß nicht, wo sonst noch interviewt worden sind. Und das war ein guter Erfahrungstransfer für sie. Und das finde ich eine funktionierende Struktur. Also das, was sie da in der Arbeit gemacht hat, findet sich an vielen Orten. Also es gibt viele auch Hochschulen, die halt so eine Leute einladen und sagen, wie macht ihr denn das eigentlich? Wie schafft ihr das? Also das zu tun, was ihr wollt, ohne euch zu verkaufen oder nur ein bisschen zu verkaufen und mit dem anderen und so. Also da finden Erfahrungstransfere und auch Ermutigungen statt, von denen ich sagen würde, ja, das ist etwas, was sich verändert hat, weil diese Ermutigungen gab es vor 15 oder 20 Jahren nicht in dieser Weise. Da hat man eben immer noch in dieser klassischen Großstruktur gedacht und konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass, ich nenne das immer Small Scale Production, also dass eben kleinere Produktionsstrukturen lebensfähig sein können und am Markt bestehen können, auch wenn sie manchmal ein bisschen teurer sind, also indem sie halt ihr Konzept mitverkaufen. Da ist viel geschehen und entstanden und ich glaube, dass Designerinnen und Designer für diese Strukturen starke Motoren sein können.
Kannst du aber benennen, was denn die Kompetenzen der Designerinnen und Designer sind, die genau dazu befähigen?
Es gibt ein, das nennt sich, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, in Berlin gab es ein, das nennt sich Kollektiv. Und also Kollektiv mit K geschrieben, also mit 2x K geschrieben, Kollektiv. Und ich glaube mit F hinten, also irgendwie schräg. Und die hatten eine Website und da stand der Satz drauf, I want to change the world, but I'm only good in Photoshop. Und das finde ich einen erhellenden Satz. Wenn wir 2 Minuten Zeit haben, würde ich darüber ein wenig sprechen. Es ist so, in meiner Sicht. Ich muss voranschicken, dass ich in dem Designberuf ganz unterschiedliche Persönlichkeiten oder man kann auch sagen Charaktermasken sehe und erkenne. Schon seit langem. Mhm. Und es gibt so klassische Unterscheidungen zwischen den Leuten, die im Detail arbeiten, die als Broker unterwegs sind oder also die stark in der Kommunikation sind und so weiter. Das glaube ich, daran wird sich nichts ändern. Das wäre auch Unsinn, das einebnen zu wollen. Was ich damit sagen will, es wird immer Menschen geben, die Pixel schieben und daran Freude finden und sagen, es kommt mir aufs Detail an, ich will diese Kurvatur, weil das ist mein Glück. Mhm. So. Und dann gibt es die anderen, die halt orales Design machen, also das heißt, die sich hinstellen können und obwohl sie gar nichts zu zeigen haben, aber die Welt versprechen. Und all das hat seine Berechtigung und auch all das findet in der Designausbildung einen guten Entwicklungsboden, den ich nicht wegnehmen würde. Es sollte diese unterschiedlichen Typen geben und es muss nur viel stärker geübt werden, wie das zusammenwirken kann. Wir haben eben dann diese Auszubildung und der kriegt jetzt oder die kriegt halt die 3, weil sie das jetzt so, weil sie nicht so gut kommuniziert hat. Ja, das ist ja richtig. Man kann Mängel anmerken, aber viel interessanter ist ja, die Zusammenarbeit zwischen denen zu organisieren und zu sagen, naja, im Zwischenstand einer Präsentation braucht es auch eine Darstellung. Und wenn wir über die Darstellung reden, egal ob das jetzt ein Hands-on sonst was, Physical Prototype, was immer ist, wir müssen uns in der Darstellung über unseren jetzigen Status, über unseren jetzigen Entwicklungsstand klar werden. Das machen wir, indem wir das darstellen. Plötzlich ist diese Person, die in der Darstellung gut ist, von einer Person, die am Rande gut ist, weil sie nicht so gut reden kann, aber in der Darstellung nimmt sie nur den Hauptteil ein. Also das, dieses Zusammenspielen von unterschiedlichen Charakteren oder Designerinnen, Persönlichkeiten, das finde ich, wird zu wenig geübt. Das wird zu wenig trainiert, das ist zu wenig selbstverständlich, weil in der Ausbildung immer noch das Individuum mal eine Zweiergruppe und so weiter halt, na, wir können uns gut leiden, also machen wir das Projekt zusammen oder wir sprechen beide gut Chinesisch, dann machen wir das Projekt zusammen. Das ist dann eher zufällig und ich finde, das könnte stärker in der Ausbildung eine Rolle spielen oder thematisiert werden, besprochen werden. So. Damit hängt eben zusammen, dass wenn das so geübt wird, dann versteht auch jede Person, so spezialisiert sie sein mag, dass Design ohne eine ökonomische Dimension, ich entschuldige mich vorher dafür, zum großen Teil bla bla ist. Ich finde, dass verstanden werden muss, dass die gestaltende Arbeit oder die Designarbeit, das heißt der Entwurf. Und der Entwurf meint ja also nicht nur, dass am Ende da irgendwie ein Plattenspieler mit einer durchsichtigen Hülle oder auch nicht herauskommt, sondern dass, ich wiederhole Dinge von vorhin, eine Zulieferstruktur organisiert werden muss, dass darüber nachgedacht werden muss, wie kommt denn das nun in ja welchen Markt denn nun genau hinein? Und nicht nur, dass es dafür vorgesehen ist. Und wie halte ich in all diesen Kontexten den Gedanken der Nachhaltigkeit fest, um nicht zu sagen hoch, wie setze ich da was durch? Wenn das nicht in der Ausbildung eine Rolle spielt, finde ich, ist vieles vergeblich. Es gab in den 50er Jahren, ausgehend vom Bauhaus sicherlich, eine starke Bemühung, das Studium und die Praxis miteinander zu verschränken. Das heißt also im Studium industrienahe oder für die Projekte für die Industrie zu entwerfen. Ich habe sowas während meiner Lehre in den vielen Jahren auch versucht zu fördern. Da gibt es nur das Problem dabei, dass wenn du als Studierende oder als Studierendengruppe da antrittst, du hast kein Kampfgewicht. Du musst eine gewisse Rückhalt haben, die den Auftraggebern oder den Klienten die Qualität der Leistung garantiert. Ich sehe mal ab von solchen Totschlagargumenten wie, das passt jetzt aber gar nicht in ein Semester hinein. Und da müssen wir ja irgendwie im Juni oder im Juli müssen wir ja fertig sein. Das schiebe ich mal alles zur Seite, weil das sind für mich alles keine wirklichen Argumente. Das lässt sich alles anders handeln. Das Hauptproblem ist das, was eine Kollegin von mir, Carola Zwick, eben das Kampfgewicht nennt. Und Kampfgewicht meint, dass es eine Industrie oder eine Realisierungstauglichkeit der Projekte gibt. Und da beobachte ich eben, dass die Projekte gut laufen, in denen die Designerinnen die konstruktiven und technologischen Kompetenzen nicht nur einfordern, sondern zum großen Teil mitbringen. Mhm. Also die Vorstellung, wir kommen jetzt mit dem Entwurf und ihr Konstrukteure macht das und ihr Technologen macht jenes. Das habe ich in wenigen Fällen erfolgreich gesehen. Wir reden mal jetzt nicht von Wilhelm Wagenfeld und wir blasen Glas, ja, sondern wir reden jetzt von ein bisschen komplexeren Geschichten. Das meine ich schon, dass das nicht nur gekannt, sondern gewusst werden muss. So, das ist ein anderer Durchdringungsgrad von technologischen Bedingungen als nur, ich habe das mal gesehen, wie man irgendwie was da in Kunststoff bläst oder so. Ja, also zwei Dinge sind mir wichtig. Das eine ist, dass die Zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen Designerinnen und Designern verbessert werden. Und das zweite ist, dass die Vorstellung, es gibt so ein arbeitsteiliges, du machst das, ich mach das und wir stärken die Position der Designerinnen und Designer, indem wir da irgendwie einen Orden ranheften oder so, dass das nur funktioniert, wenn das Wissen um die anderen Bereiche auf Seiten der Designerinnen und Designer auch da ist. Mhm. Weil die Einpassung, ich sag mal, in die konkreten Bedingungen eines Unternehmens ist nochmal eine ganz andere Nummer. Weil da rede ich dann über Maschinen, da rede ich über
Menschen,
da rede ich über Geldressourcen und so weiter. Also das sind nochmal ganz andere Sachen, die da plötzlich als Bedrängnisse oder als Faktoren hinzukommen. Und da, und das war ja ein bisschen deine Frage, da sehe ich eben in den kleinteiligen Strukturen doch relativ viel geschehen und in den großen relativ wenig.
Ich finde dieses, du sprichst mir so aus dem Herzen, weil vieles von dem, was du gerade beschreibst, haben meine Mitarbeiterin und ich einfach in den letzten Semestern immer wieder versucht zu machen, Fokus auf Gruppenarbeiten, also möglichst nicht die besten Peers miteinander verknüpfen, sondern dass man wirklich sagt, okay, na, wir würfeln euch jetzt zusammen, auch schon so ein bisschen aus so einem Gedanken heraus, naja, wenn ihr mal irgendein Designstudio arbeitet, sind ja die Leute, die neben euch sitzen, ja auch nicht gleich eure besten Freunde. Also es ist ja ein Kompetenztraining ein Kompetenztraining im Zusammenarbeiten. Bei uns zum Beispiel in der Burg, weil generell ist es ja in vielen Hochschulen so, dass die Abschlussarbeit alleine gemacht wird. Und ich denke mir dann immer so, und dann muss es auch immer vielleicht was ganz Besonderes sein, eine Komplexität haben und so weiter. Immer so, wow, wer macht denn irgendwas alleine? Niemals macht jemand irgendwas alleine. Das ist eine alte, überkommene Autorenfantasie, die da irgendwo noch da ist. Finde ich Quatsch. Und gleichzeitig aber eben dieses die Kompetenzen der Leute untereinander anzuerkennen, okay, ich kann das, warum hat die so schlecht, also warum kriegt die eine 3, was du gerade gesagt hast, weil sie so schlecht kommuniziert hat, würde ich dann immer sagen, ja, warum hast du Lehrender nicht dafür gesorgt, dass sie mit einer Person zusammenarbeitet, die gut kommunizieren kann? Also das sind, also wer kriegt hier die 3? Mhm. Ist die Rückfrage, ne? Und das, und ich glaube auch durch informative Durchdringung der Designszene, ne? Also dass wir einerseits YouTube haben, soziale Netzwerke, in denen Wissen zirkuliert, sind bestimmte Skills schnell mal erlernbar oder irgendwie, wie funktioniert das? Ah, das google ich mir schnell zusammen und wieder funktioniert das. Besteht ja auch nochmal die Möglichkeit, sich generell eine gewisse Grundfirnis an Lösungskompetenz sich zusammenzusuchen, ja erstmal grundsätzlich vorhanden. So, das ist so ein, da kann man ja schon mal drauf setzen. Und was denn aber eigentlich unsere Aufgabe in der Lehre ist, ist ja genau diese, wo Menschen zusammentreffen, das so zu, naja, sagen wir mal, zu strukturieren, wie nicht zu strukturieren, dass die Studierenden die Möglichkeit bekommen, da drin so eine Selbstwirksamkeit zu entwickeln. Wir haben es jetzt so oft besprochen, aber ne, sich ihre Probleme selber zu erarbeiten an der Stelle. Sagen, okay, ich mache das jetzt so. Also das ist das eine. Und das andere, und das fand ich nochmal interessant, was du gesagt hast, ja, das ist nämlich diese Art und Weise, wie wird sich Gestaltung und Gestaltungsarbeit vorgestellt, in den eben vor, sagen wir mal, so 25 Jahren, erinnere ich mich auch noch selber daran, wie ich so während meines Studiums im Praktikum war, dem Designstudio und eigentlich auch in meinem ganzen Umfeld, studentischen Umfeld, alle irgendwie in so Designstudios waren. Also es gab Studios und das war das, was es gab. Aber jetzt gibt es Kollektive, gibt es Gestaltungsinitiativen, verschiedenste Netzwerkgruppen, die sich aus dem Design heraus gründen, weil sie dann Transformation Design oder Social Design oder sowas machen, die völlig weg sind von diesem Bild eines Büros. So, ne? Also da sehe ich schon auch nochmal eine Entwicklung, die da stattfindet.
Ich habe 2 Punkte. Der eine ist, dass, also ich habe schon einen Designbegriff. Und der Designbegriff ist ganz einfach, der ist in 4 Worten gesagt. Im Design werden kulturelle Modelle entworfen.
Das sind 5.
Mir kommt es darauf an zu verstehen, dass mit den anderen Interaktionsweisen, mit den anderen Verhaltensweisen auch andere Verhältnisse etabliert werden können. Und dass manchmal viel zu dicht, also an dieser technischen oder haptischen oder so Funktionalität von Entwürfen herum gemacht wird und nicht verstanden wird, dass ein kultureller Wandel das angesagt. Und der kulturelle Wandel ist eben von einer degenerativen Kultur, also von einer Kultur, die im Grunde davon lebt, dass sie diesen Globus, auf dem wir leben, degeneriert. Also das muss ich nicht weiter erläutern. Aber da eben umzuschwenken zu einer regenerativen Kultur. Und das heißt, wir reden von einer regenerativen Kultur. Und das heißt, von Regenerationsprozesse sind nur dann gut etabliert, wenn sie in Verhältnissen verfestigt und in Verhaltensweisen übergegangen sind. Und dieses Ziel der Veränderung von Verhaltensweisen, das ist mir oft zu wenig im Blick. Also es wird alles Mögliche getan, um das zu analysieren, was machen die Leute heute und so. Aber wo liegt denn das Veränderungspotenzial? Ja, manchmal liegt es gar nicht da drin, im Anheben der Tasse, das wird wahrscheinlich noch für Jahrtausende so bleiben. Da wird man also an dieser Verhaltensweise relativ wenig verändern können oder wollen. Dafür ist der gesamte Herstellungskontext und Vertriebskontext, und ich will das nicht ausbauen, weil das sind im Grunde Plattitüden. Aber da liegen die Veränderungspotenziale, die aber durchs Design hindurch müssen. Das kann kein anderer. Und das ist das eine, was ich sagen will. Also diese kulturellen Modelle sind nicht nur Modelle, wo man sagt, ah ja, da muss ein bisschen noch eine andere Farbe hin, oder ich weiß jetzt, die Menschen, die dort wohnen, die hätten das gerne blau und nicht so türkis, und alles richtig. Aber das, was ich meine, dieses Verändern von Verhaltensweisen, hat zur Voraussetzung, dass diejenigen, die entwerfen, von dem, was im Augenblick läuft, frustriert sind. Es hilft uns nicht einfach nur eine Einstellung, indem man sagt, naja, das können wir jetzt noch mal ein bisschen anders machen und da fällt uns noch einmal. Es muss tief empfunden werden, warum das, was im Augenblick läuft, unerträglich ist. Und zwar körperlich unerträglich. Du hältst es nicht aus. Und dieses sich einlassen, also mit der ganzen Person auf die Situation, bringt die Energien hervor, die dann auf eine Veränderung hinführen, die man als solche bezeichnen kann. Also das ist halt der eine Teil, dass ich glaube, dass das Selbstverständnis von Designerinnen und Designern, auch ihr mentales und körperliches Engagement, inzwischen in vielen Bereichen noch eine Oberflächlichkeit und eine sogenannte Professionalität lebt oder erworben hat, mit dem die Veränderungsprozesse, die erforderlich sind, um, ich sag mal, das Schlimmste zu verhüten, gar nicht erreicht werden können.
Weil die in Büros sitzen und nicht in dampfenden Werkhallen stehen und erkennen, wie viel zu heiß es dort ist und deswegen der Prozess geändert werden müsste. Also jetzt mal, ich versuche mal, das ist ein plumpes Beispiel, aber will so ein, also es klingt so generell, was du sagst, und mir fehlt da so ein bisschen das Hands-on-Beispiel. Also wenn du auch jetzt hast, ist auch in Ordnung, ne? Aber
nee, ich meine, das ist das Problem. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, und ich gebe dir da völlig recht. Vielleicht sage ich noch mal schnell was zum Beispiel. Ich habe den Begriff selber verwendet, aber der stolperte mir nur über die Lippen, weil ich glaube, dass im Design interessanterweise es kein Projekt gibt als Beispiel für ein anderes, sondern die Projekte haben eine so hohe Individualität in den Bedingungen, in denen sie verortet sind, von den Leuten, die sie gemacht und realisiert haben, dass man von jedem dieser Projekte etwas lernen kann und nicht sagen kann, ach naja, das deckt sozusagen den Bereich ab. Das ist das Beispiel für diesen Sektor. So, und das mit dem Einlassen, das kann auch an so einem blöden, in so einer blöden Anhaltevorrichtung im Fahrstuhl sein. Ja. Das, ich meine jetzt gar nicht, dass die Aufgabe eine besondere Herausforderung jetzt im Sinne von, wie löse ich ein Interaktionsproblem, das du brauchst. Sondern ich muss verstehen, dass in einem Designentwurf bei genauerer Betrachtung die ganze Welt steckt. Und dass auch die Designer die Personen sind, die nicht so arbeitsteilig verblödet sind, dass sie sozusagen nur noch den einen Sektor sehen, sondern dass sie eben in der Lage sind, das Zueinander von verschiedenen Sektoren zu reflektieren und zu sagen, ich halte es nicht aus. Das ist ja so ein bisschen so ein Motivationsding, von dem ich spreche, dass wenn ich mit einer oberflächlichen Sicht durch die Welt gehe, dann ist es auch toll mit dieser Oberfläche. Da muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, weil ich muss alles, was da drunter hängt an Verwurzelungen, die muss ich gar nicht mitbewegen. Das reicht, wenn ich sozusagen in dieser Oberfläche wenig verändere und Und diese ganzen Gefüge, die da drunter sitzen, Arbeitsteilung, Zulieferer, bla, Material, Verwertung und somit meine ich auch Ressourcen wieder zuführen. Und wenn ich das alles nicht sehe, dann geht es ja leicht. So. Wenn ich aber verstehe, dass das Schmerzliche ist, das Unaushaltbare, dann ist vielleicht die Motivation auch etwas stärker, in die Veränderung von diesen Prozessen zu gehen. Ich weiß, es klingt jetzt ohne Beispiel, aber ich habe so viele Projekte auch betreut, in denen genau das versucht worden ist, auch in der Betreuung in diese Tiefe zu erreichen. Das Erste, was wir dabei erfahren, ist die Begrenztheit der Zeit. Also, dass wir nicht die Tiefe erreichen, die erforderlich wäre. Dann spreche ich nochmal an dieses Thema Kampfgewicht. Da meine ich, dass als Studierender, der dann unterwegs ist und seine Recherche macht, ich sag mal im Krankenhaus, geht es darum, irgendwie ein neues Notfallsystem für Herzschock, was weiß ich, zu ergründen, du musst ja erstmal eine Ärztin oder einen Arzt ankommen. Und die müssen bereit sein, mit dir ins Gespräch zu gehen. Und wenn du schreibst, also ich mache jetzt noch eine Masterarbeit, ist ja eine tolle Sache aus deiner Sicht, weil das der Abschluss deines Studiums ist. Aber es ist überhaupt keine tolle Sache für die Ärztin oder der Arzt, die so schon nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Das heißt also, um bestimmte Zusammenhänge der Untersuchung überhaupt herzustellen, braucht es eine Ernsthaftigkeit, die ein Studierender von sich heraus mit dem Kampf oder eben nicht Kampfgewicht, was sie oder er mitbringt, überhaupt nicht herstellen können. Also, ja, oder du gerätst und an die Quatschtanten, von denen du eh nichts erfährst, aber von denen, die sozusagen mitten in den Problemen drinstehen und so weiter, da kommst du eben relativ schwer ran. Und dazu braucht es in gewisser Weise eine Institution oder eben den Einsatz der betreuenden Professoren und Professoren.
Ja, die müssen ihre Netzwerke mitbringen und müssen das in gewisser Weise...
Einerseits die Netzwerke mitbringen, aber auch andererseits einfach dastehen. Also wir sind ja oft doch in der Situation, tatsächlich neue Zusammenhänge erschließen zu müssen, neue Personen auftun zu müssen. Und dazu muss dann auch die oder derjenige, der jetzt als Professorin, Professor dahinter steht, die müssen auch irgendwas auf der Karte haben. Mhm. Also da genügt das auch nicht, ist Professor bla. Ja, also sondern die Leute, die mit dir reden, möchten wissen, bringst du dann die Erfahrung mit, dass du ein kompetenter Gesprächspartner für mich überhaupt sein kannst? Und das ist eben eine Situation, die Studierende für sich gesehen relativ schwer abdecken, selbst wenn sie sich Namen geben, kleine Studios gründen und ich sag mal so ein bisschen so Schaum schlagen, sondern da bedarf es eben eines anderen Rückhalts, auch im Sinne der Garantie für die gestaltende Leistung, die da kommt. Also es ist ja nicht nur gut, Dinge durcheinander zu bringen oder zu sagen, machen wir mal so, sondern das muss ja auch eine Bewährnis haben. Das muss auch irgendwie garantiert werden. Und dieser Zusammenhang ist mir noch zu wenig geklärt. Mhm. Ja, also so, dass eben einzelne Schulen sagen können, wir sind die Hochschule für irgendwas und arbeiten da schon immer in diesem chemischen Gebiet. Okay, sowas mag es geben, aber das haben wir in Pforzheim oder sonst wo man dann sagt, naja, okay, die kommen da aus der Schule, die machen nichts weiter als Automobile, machen wir mal mit denen Automobile. Aber Automobile sind ja jetzt nicht die Zukunftsaufgabe. Also das ist jetzt nicht das Thema, wo man die Energie mit hineinstecken sollte. Also das, finde ich, ist ein großes Problem, wie eine Reputation aufgebaut werden kann, die vielleicht nicht identisch mit der Reputation der Hochschule ist, weil du hast immer die und die und die und schwarz und weiß und so Schafe, die da rumlaufen, sondern die noch eine andere Institutionalisierung hat. Ich merke auch, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in der Professorensituation sind, wenn sie eigene Agenturen oder Studios haben, nur manchmal Projekte betreuen, die in dem Segment untergebracht sind, in dem sie ihre Studios haben. Oftmals erschließen ja mit vielen, vielen guten Gründen viele neue Gebiete. So. Und Das, wie gesagt, ist etwas, was für mich noch nicht so gut.
Also würdest du dir eher wünschen, dass die, du hast ein Studio für, ich sage mal jetzt ein Glas steht, für Glas- und Gefäßgestaltung und bist Professor für Industriedesign und du würdest jetzt sagen, das wären viel zu wenig Projekte im Bereich Gefäßgestaltung von denen betreut und dadurch fehlt den Studierenden das Kampfgewicht.
Meine Gedanken sind jetzt plötzlich ganz schnell abgeschweift, weil hier heißt ja, glaube ich, da in Halle auch jetzt Kunsthochschule. Mhm. Und die Frage, die mich damals beschäftigt hat, als diese Umbenennung stattgefunden hat.
Von der Hochschule für industrielle Formgestaltung zu Kunsthochschule, und da gab es, glaube ich, noch irgendwas dazwischen. Ja.
Und da wird die Karte der Kunst gespielt. Mhm. Und ich glaube, dass die Karte der Kunst in vielen Zusammenhängen eine Karte ist, die sticht. Mhm. Aber wo ich sagen würde, in Bereichen, die für die Zukunft dieser Gesellschaft nicht so erheblich sind. Erheblich meine ich damit, es wird immer Gläser, es wird immer, ich muss jetzt vorsichtig sein, es wird immer Tapeten und so weiter geben. Mhm. Aber das, was uns bevorsteht, ist eine tiefere Durchdringung der Konsequenzen einer technologischen Struktur, in der wir arbeiten. Und das betrifft jetzt gar nicht nur die künstlichen Intelligenzen, das betrifft genauso das, was man klassischerweise so an der Hardware und Mechanik und so weiter da ansprechen würde. Und das sind sehr komplexe Maschinerien, mit denen wir das zu tun haben. Und da kann die Künstlerin und der Künstler schon auch was tun, aber eben an der Oberfläche.
Ja, und auch nur begrenzt dann, ne?
Ja.
Ja, genau. Aber, also, es ist ja eine, ja, das ist eine Kunsthochschule schon, aber es ist ja ein Designstudien, also Designfachbereich, ne? Also das ist auch der größte Fachbereich bei uns an der Schule. Also es ist dann so ein, ne, ist es das Label oder ist es das, was das ist?
Ja, wenn ich bei euch tätig wäre, würde mich das überhaupt nicht kümmern, ob die jetzt Kunsthochschule ist oder sonst was. Das ist ja bei uns nicht anders, wo ich tätig gewesen bin, jetzt zuletzt in der Kunsthochschule in Weißensee. Ich habe dann darüber nachgedacht, worin besteht denn die Kunst des Designs? Ja. Also, dass diese alte Gegenüberstellung zwischen sogenannten freien Gebieten und sogenannten angewandten Gebieten, dass man das mal ein bisschen auflöst und eher darüber nachdenkt, was meinen wir denn eigentlich mit diesem Anwenden von Kunst? Ja. Mhm. Und da gibt es halt eine lange Tradition in Europa, die folgende Idee hat, die denkt sich eben, naja, die Künstlerinnen und Künstler, die haben Freude in ihrer Arbeit, ne? Weil sonst würden sie das ja nicht tun. Und weil das andere so mühselig ist da mit dieser Technik, da pfropft man da was drauf. So hat sich das William Morris gedacht. Mhm. Der denkt so von technischer Form und Kunstform. Und diese Kunstform entsteht aber, indem die Künstlerinnen und der Künstler arbeiten, erfüllen sie sich selbst.
Ja, das ist dieses Selbst, diese Merits durch, was ist das, sagt ja auch Richard Sennett, wenn er vom Handwerk spricht.
Ja, und dann kommt bei Morris aber was Wichtiges dazu, weil Morris sagt ja, und das teilen die mit den anderen. Also, warum...
Durchs Werk.
Durchs Werk, genau, Das Werk ist sozusagen der Generator, wo die Vibes erzeugt werden, die dann die anderen, die das Werk brauchen oder das bei sich rumzustehen haben, und so, wo sie es wieder wachrufen. Das heißt, es gibt in der Vorstellung eine direkte Verbindung zwischen denen, die die Freude empfinden, indem sie gestaltend tätig sind und denen, die die gestaltenden Dinge nutzen. Das ist ein Solidaritätszusammenhang. Fast wörtlich kann man das bei Applied Arts bei William Morris so lesen. Ja, gut für Tapisserien, gut für Typo und so. Für die niederkomplexen Sachen mag das so sein. Aber das bricht spätestens dann ab, wenn wir eben in höheren, komplexeren Zusammenhängen unterwegs sind. Und da komme ich mit der Vorstellung, ich schaue mich in dem Gegenstand als gestaltender Mensch an, da komme ich nicht so sehr viel weiter mit.
Ja. Nee, oder das hat sich ja dann auch nach, was weiß ich... 1920 irgendwie so rum aufgelöst, ne? Also ich glaube so, was ist das so, Behrens, wenn das, also irgendwo da, hört, also wo die Komplexität so steigt, dass es gar nicht mehr, oder wo es dann um größere Sachen als diese Hinstellerchen geht.
Naja, aber wenn ich mir angucke, was in den Designblogs, also von, wie heißt das immer, Stil irgendwas und Endion und Style Park und so weiter, was da nach vorne geschoben wird, dann sind es eben die überschaubaren Sachen, die halt im Mailand rumstehen. Und das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Nur man muss sehen, das ist ein Bereich, der nicht wirklich ein Problem ist. Also da wird sicher Geld verdient und so weiter. Aber da greift dieses alte Gefüge, Grütschisch faltet was mit seinem Zeug da im Studio zurecht, vielleicht noch unter Beteiligung von diesem und jenem und jener. Und dann wird es halt gemacht. Mhm. So hergestellt. Aber das ist nicht die Struktur, in der sich Veränderungen zeigen.
Oder genau. Und ich glaube ja, dass deswegen die Studierenden, und ich glaube das, was ich vorhin meinte, junge Absolventinnen, Studierende, sich von dem produzierenden Gewerbe, also dem, das kann man auch diskutieren, weil ich da auch ein bisschen unschlüssig bin, aber ne, der Weg geht in das Versuchen, die Verhältnisse zu verändern, indem sie ihre Gestaltungskompetenz eben, sagen wir jetzt mal, in Bildungskontexten, Regionalentwicklungskontexten, vielleicht auch in aktivistischen Kontexten einbringen. Dort diese, was du gesagt hattest, dieses, die sind noch nicht arbeitsteilig verblödet oder sowas. Ne? Die haben dieses, die sind, das sieht man jetzt hier nicht, aber ich fummel so mit meinen Fingern so in meinem Gesicht rum, die sind halt so blickig in verschiedene Richtungen, haben es verstanden, die Welt gut zu lesen und auch irgendwie darauf zu reagieren. Und das bringen sie jetzt eben nicht mehr in Systemen der Produktentwicklung ein, sondern sie bringen das eben in System, in unterschiedlichsten komplizierten Gesellschaftssystemen ein. Ne? Also da, ich glaube schon, dass es da diesen Weg gibt, in die Tiefe zu gehen. Auch das bleibt nicht oberflächlich, weil es auch sehr kompliziert, weil du hast Menschen, du hast Strukturen, die behäbig sind, alles ist, sind mindestens ein wicked problem. Und also da würde ich schon sagen, dass es da Tendenzen in diese Richtung gibt und dort, wo die tatsächlichen Probleme sind. Also dass es ins One-on-One geht. Ne? Das Problem ist nur, oder vielleicht und das andere ist, dass aber das, wo ich immer denke, dass das Tolle am Industriedesign ist, und das habe ich, ne, wir haben vorhin auch über Carola Zwick gesprochen, die mal, also ging es um die, die haben mal so einen Stuhl gemacht und das war einer der meistverkauftesten Bürostühle in Nordamerika. Und da ist es mir das erste Mal, habe ich es verstanden, gesagt, jedes Gramm, was so einsparst bei dem Stuhl, ist multipliziert. Wenn die dann, was weiß ich, Zehntausende von diesen Stühlen machen, dann plötzlich eine Tonne Material, was du eingespart hast. Und alles, wo du dort, jede kleinste Entscheidung, die du triffst, ist eine Implikation auf ein riesengroßes System. Und ich glaube, da gibt es vielleicht so diesen Unterschied, dass das Industriedesign oder dass eben bestimmte Designaspekte durch kleinste Entscheidungen viel größere Impacts machen können. Und die Arbeit von, sagen wir jetzt mal, Designerinnen und Designern, die im One-on-One arbeiten, weil sie dann eben mit einer, in einem Beteiligungsprozess, in der Kleinstadt zur Innenstadtentwicklung arbeiten, sehr konkret, sehr direkte Benefits erzeugen, aber die sich nicht zu weitreichend sind. Also das ist vielleicht auch so ein Entziehen von der Verantwortung, obwohl das Gefühl einer starken Verantwortung zurückschlägt. Na, jetzt habe ich so ein bisschen viel geredet, aber da bin ich, das ist ein sowohl als auch.
Ja, ich will dazu eigentlich drei Sachen sagen. Einmal zu dem Stuhl. Das Interessante war, der ist, glaube ich, zu 98% recycelbar. Das Problem ist nur, es gibt in US überhaupt keine funktionierende Struktur, die das aufnimmt. Das heißt, das Bestürzende war, dass die Stühle einfach auf den Müll schmeißen. Und all das, was gedacht worden ist an dieser Stelle, funktionierte nicht, weil diese Rückholstrukturen nicht da sind. Und weil das jetzt auch in den USA nicht so leicht denkbar ist, dass die mal schnell aufgebaut werden, so wie es hier in Deutschland eben aufgebaut worden ist. Durch wen eigentlich und durch welches politisches Engagement, muss man immer nicht dazu fragen, ist es das gelungen. Das Zweite ist, ich bin vor vielleicht einer Woche oder vor zwei Wochen gebeten worden von Heike Grabin, die macht Kommunikationsdesign in Hamburg, und ist dabei ein Buch zu machen über das, was sie als Lehrende so bewegt hat in der Zeit ihrer Lehre. Mhm. Da sollte ich ein Vorwort schreiben, weil sie sich am parametrischen Design viel beschäftigt hat und auch mit KI versucht zu arbeiten und so weiter. Und sie schickt mir aber ein eigenes Vorwort dazu, wo ich fand, wo schon alles drin steht. Mhm. Und was steht da drin? Da steht drin, dass es schlau ist, mit parametrischem Design zu arbeiten, weil ich muss nicht aufs Genie nur setzen, sondern ich kann relativ gut kontrollieren, ich kann repetitiv, also vor zurück, Dinge machen und vor allen Dingen, ich arbeite in einem System. Und das war der Punkt, auf den ich da hinaus wollte. Ich arbeite in einem System und sie macht das ganz einfach in einem Play the System. Und sie setzt eben an dieser Stelle den Spielbegriff ein und sagt, wir müssen sehr viel stärker verstehen, dass wir nicht nur für die Systeme entwerfen, sondern dass wir mit den Systemen spielen können. Mhm. Und das bedeutet, mutiger zu sein oder zu schauen, mit welchen der Faktoren im parametrischen Design kann ich denn Veränderungen erreichen in diesem systemischen Zusammenhang. Das ist mir insofern wichtig, weil ich lange Zeit dem systemischen Zusammenhang gegenüber extrem skeptisch gewesen bin und das eigentlich heute immer noch bin, weil der Begriff des Systems suggeriert, wir haben das im Griff. Und der Punkt ist aber, dass eigentlich die Lücken im System, die Löcher sozusagen im System, sind das, was die Probleme bereitet. Das, was im System ist, ist irgendwie geregelt und ist abgebildet und gut und da gibt es Controlling Systems und das und das und das. Also deshalb bin ich ein bisschen vorsichtig. Und wie ich schon sagte, mich interessieren dann eher die Löcher da drin und so. Und das Dritte, was ich sagen wollte, ist zum Transformationsdesign. Natürlich ist es toll, wenn alle Menschen, die von diesen Transformationsprozessen betroffen sind, dass sie auch zu Wort kommen und dass sie ihre Ideen einbringen können und so weiter. Trotzdem braucht es eine Person oder eine Gruppe von Personen, die das alles zusammenhalten. Und das Zusammenhalten ist selbst eine qualitative Leistung. Also das ist nicht nur ein Aufsummieren oder ein Zusammenschreiben von dem, was die und der und die hat auch noch eine Idee. Oder guck mal, ich habe sogar eine Zeichnung für dich gemacht. Das Zusammenhalten, das ist eine gestalterische Leistung, die oft auch in einem gestalterischen Resultat endet. Also was dann doch ein bisschen anders aussieht, als nur das Aufsummieren dessen, was die verschiedenen Akteure in einen solchen Zusammenhang eingebracht haben. Ich betreue an der Seite eine Dissertation, wo es um die Funktion von Modellen in solchen multiperspektiven Zusammenhängen geht. Und da zeigt sich das genau so. Da zeigt sich, dass also all die als Engineers da reingehen, halt die Engstirnigkeit ihrer Disziplin mitmachen. Und
also halt, hier ist die Engine. Entschuldigung. Ja, ist egal. Du hast Engineer und engstirnig zusammengesagt und ich habe mein Hirn hat kurz ausgesetzt. Alles okay.
Ja, also dass die halt die Tabellen und Listen ihrer Disziplinen einbringen und dann sagen, ja, hier ist meine Tabelle aber zu Ende, deswegen können wir da auch nicht weitermachen. Und das heißt, sie denken halt in diesen quantitativen Rahmungen, in denen sie halt unterwegs sind. Und wenn du mit Personen unterwegs bist, die von diesen fachlichen Infrastrukturen relativ wenig Ahnung haben, sondern sagen, ich wünsche mir das jetzt aber so, dann bekommst du erstmal Strukturen, die können viele in diesem Konzert gar nicht aufnehmen und abbilden. Und trotzdem können die aufgenommen, durchgearbeitet, abgebildet werden, aber dafür braucht es eine reelle Instanz. Und da sehe ich schon die Designerinnen und Designer in einer zentralen Stellung.
Ja, na, und vor allen Dingen, weil die Designerinnen und Designer diese hohe Prozesskompetenz haben. Also dieses Anerkennen, dass Sachen in dem Fluss sind und auch anerkennen, dass die Aufgabe mit einem Ergebnis nicht endet, weil das Ergebnis seltenst ein Ausrufezeichen ist, sondern mindestens wieder zwei neue Fragezeichen mit sich bringt. Also es ist ja, sagen wir mal, mit jeder Lösung hast du auch wieder ein Problem geschaffen. Und ich glaube, da, gerade wenn es in der Arbeit ist, die eng gekoppelt ist an Menschen, ist da ja auch immer noch eine individuell persönliche Verbindung mit verknüpft. Also es ist ja nicht so, dass du dann einfach sagen kannst, okay, ich bin jetzt wieder weg. Na, das ist ja das ist ein ähnliches Dilemma bei den, was du vorhin hattest, dass die Projektzyklen länger sind als die Semesterzyklen. Und du bleibst immer eigentlich, also zum Beispiel diese ganzen Transformationsdesign kannst du basically nicht in einem Hochschulkontext erlernen. Du kannst allerhöchstens grundlegende Aspekte lernen und musst aber eigentlich ein dreijähriges Praxisprojekt haben, in dem du das beobachtest, anwendest, evaluierst, nachschärfst. Nur so funktioniert das. Und ehrlich gesagt, schaue ich mir einen Produktentwicklungsprozess an, der mit Hardware zu tun hat, von einer größeren Komplexität als einer Tapisserie. Auch da ist ein Semester von, was weiß ich, 14 Wochen zu kurz. Ne? Und deswegen merke ich dann immer bei den Studierenden, und der Versuch, das hatte ich mir beim letzten Mal dann gesagt, weil das sie so frustriert hatte, dass sie nicht zu dieser Durchdringungstiefe kommen. Sie sagt, okay, na, dann lass es uns doch vielleicht erstmal akzeptieren, dass diese Durchdringungstiefe nicht möglich ist. Hm. Welche Kompetenz bringst, an welcher Stelle kannst du denn aber eine Kompetenz zeigen, die damit umgeht, dass diese Durchdringungstiefe nicht, und das ist dann Visualisierung, Formulierung, Vorvollzug, also alles, was eigentlich darauf eingeht, dass man es nicht bis in die Tiefe schaffen kann. Und das ist dann, finde ich, dann schon okay zu sagen, okay, ich verbleibe im Konzept, ich verbleibe in dem Vorschlag, habe aber bestimmte Sachen schon so weit vorerklärt, dass ich sagen könnte, man könnte es so und so und so dann weitermachen. Also fast schon eine Art von Planformulierung, wie man es denn dann machen könnte. Zu einem bestimmten Grad.
Also wir haben oft, oder ich habe oft in der Betreuung dann gesehen, dass am Ende Masterarbeit, das auch so ein bisschen Proof ist, lässt sich das ökonomisieren, ja oder nein? Mhm. Also, und dann wäre der nächste Schritt da drin, entweder sich als Designerpartnerin zu suchen, die das wirtschaftlich realisieren können, und dann die Durchdringungstiefe zu erreichen, die sich vorher vielleicht abgezeichnet hat, aber die nicht realisiert werden konnte in dem Projekt. Also deshalb finde ich jetzt nicht, dass so eine Masterarbeiten dumm oder idiotisch sind, sondern sie sind eben in vielerlei Hinsicht ein Proof of Concept.
Und ein Startpunkt.
Und dann vielleicht auch ein Startpunkt in eine andere Richtung. Und ich will aber noch was sagen, dass wir haben eben mit diesem Designbegriff, wie er uns halt aus Großbritannien und dann eben auch aus den USA so entgegenkommt, eben also auch eine harte Erbschaft. Und was ich damit meine ist, also wir reden jetzt im deutschen Raum, reden wir, weiß ich nicht, Claudia Mara ist von der Auswertung des Designbegriffs und so weiter. Und das ist alles richtig, wenn ich die Anschlussfähigkeit an den englischsprachigen Diskurs suchen will, dann sind am Ende alle Designer und wir sind in den Transformationsprozessen eigentlich umstellt von allen anderen, die auch als Designerinnen und Designer unterwegs sind. Und in einer solchen Orchestrierung verschwindet aber die Spezifik des Berufs, weil der kann nur ein bisschen besser, was alle anderen eigentlich auch können. Und darüber fehlt mir so das Nachdenken. Mhm. Mein Vorschlag wäre eben, daran festzuhalten, an dieser, also den Designbegriff, ich meine, es ist ein Kampf gegen Windmühlen, das ist mir schon klar. Den Designbegriff also nicht einfach nur auszuweiten und wir sind alle Designer und alle Künstler und Ich finde, die Argumentation hat schon eine Berechtigung, aber wenn wir jetzt auf das arbeitszeitliche Füge gucken und uns einen Transformationsprozess genauer anschauen wollen, dann finde ich, müssen wir genauer sagen können, was sind da die spezifischen Aufgaben, Funktionen, Rollen oder so, die eine Designerin, Designer in einem solchen Prozess einnimmt. Und da hilft es uns nicht nur weiter zu sagen, naja, wir machen jetzt alle Design oder wir denken jetzt alle Design oder sowas. Ja, also da würde ich an der Stelle für eine Schärfung des Begriffs und des Konzeptes weiter eintreten. Und ich habe das versucht, gegenüber den experimentellen Wissenschaften durchzuhalten.
Was ist ein passend
Experimentellen Wissenschaften, die Experimente machen.
Chemie,
da wo es geknallt und trifft. Ne? Ja, aber das trifft auch Biologie, okay, und so weiter. Das ist, okay. Da muss man ja dann halt nur lesen, was da auch geschrieben worden ist. Nee, worauf ich hinaus möchte, erschließt sich gleich, ist, dass diese Wissenschaften, sobald sie empirisch oder technologisch werden, gestaltende Disziplinen sind. Mhm. Und dass ich das unrichtig finden würde, das, was die dort in den Laboren treiben, das einfach als Design zu bezeichnen. Und dann müsste man mal schauen, was sind dann Gestaltungsvorgänge, die ihrerseits wieder Erkenntnisgewinner befördern. Was ist das eigentlich? Kann man sowas lernen, auch in den Wissenschaften? Oder muss ich da zum Design-Sinn gegenübergehen? Also was ist sozusagen das Aufklären von Rollen in solchen kooperativen Gefügen? Und da gibt es halt die Erbschaft, dass der Designbegriff halt in zu einer Zeit nach England gewandert ist, als in Italien der Designbegriff aufs Geistige reduziert worden ist. Also wir haben, wenn wir nach der Herkunft dieses Begriffs fragen, finden wir ihn eben aus der Malerei, also als Designbegriff, eben als eine Phase innerhalb der künstlerischen Arbeit, aber eben über lange Jahre, wir reden über Jahrhunderte, gebunden an körperliche Vermögen, das heißt an die Fähigkeit, zum Beispiel zeichnen zu können.
Genau, das bleibt
zeichnen. Und als in England am Beginn des 18. Jahrhunderts darüber nachgedacht wurde, wir würden auch gerne eine Enzyklopädie Britannica schreiben, da haben sie sich gefragt, welche Worte nehmen wir denn da, welche Lemmata, wie man sagt, nehmen wir denn da auf? Und dann sagen die, ja, mit dem Design kann man aber in Italien Geld verdienen. Die machen da eben die haben so eine Phase, da wird darüber diskutiert, welche materiellen, finanziellen, ökonomischen Ressourcen werden eingesetzt zur Herstellung von dem Stück Architektur oder von dem Stück Skulptur oder von dem Stück Weinkelch oder so. Ne? Da gibt es also so eine Phase, in der das stattfindet. Aber diese Bindung, die ich eben beschrieb, dass du dafür ein körperliches Vermögen brauchst, wie gehe ich mit dem Stechbeitel um, was ist so ein Stift, ja, so. Das war zu dem Zeitpunkt unter dem Druck der Gegenreformation. Und dieser Druck der Gegenreformation meint, dass der Körper nicht der Ursprung sein kann für Ideen, sondern dass der Ursprung der Ideen natürlich was Göttliches ist und daran kann ich nur mit dem Kopf teilhaben. Und das führt dazu, dass der Designio-Begriff eben einen inneren Designio, eine Vorstellungsfähigkeit hat, wo das Außen nur noch die Ausführung ist. Das heißt, der kreative Akt findet eben statt im Kopf. Und in der Phase gucken unsere britischen Kollegen, die engagiert sind an der Enzyklopädie Britannica, nach Italien und sagen, ja, Design, das ist der Plan. Und damit habe ich sozusagen eine Universalisierung des Designbegriffs von vornherein, nämlich als ein planendes Verhalten, losgelöst von den materiellen Realisierungsbedingungen, losgelöst von der Kompetenz. Und das, also von der körperlichen Kompetenz im Beherrschen von gestalterischen Vorgängen. Und das schleppt sich eben durch das 19. und frühe 20. Jahrhundert durch.
Genau, und ich glaube, hier sehe ich ja die große Chance von Designerinnen und Designern, dass wenn die, oder das, naja, das ist so, durch das händische Experimentieren, also durch das, ich fange Sachen an, ich lasse Welt sinnlich zu, also ich fange an, in Mit einem Stück, mit einem Stift. Ich bin nicht so der Materialtyp. Ich komme vom Zeichnen und sage, okay, ich habe den Stift in der Hand, wie halte ich ihn? Ich sehe, wie ich mich fühle, je nachdem, wie meine Linie geführt ist. Ich lasse die Linie auf mich zu. Es ist ein Wechselspiel von Innenwelt und Außenwelt. Und generiere durch diese Art der reflektierten Wahrnehmung, dieser reflektierten Praxis eine Idee, ein Wissen, eine Vorstellung, etwas anderes als das, was ich nur in meinem rein mentalen Modell generieren könnte. Und ich glaube, da liegt ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist, aber da liegt für mich eine wichtige Kompetenz für Designerinnen und Designer, genau diese Zusammenhänge von Innenwelt und Außenwelt relativ schnell durch Handlung zu verstehen und zu multiplizieren oder irgendwie in den Kontext zu setzen. Da ist, wo ich sehe ich das. Und deswegen bin ich bei diesem, und ich habe mich ganz lange gegen dieses Britische so ein Stück gewehrt. So, das ist, Design ist nicht englisches Design, was so am Engineering dran ist, also Bridge Design oder sowas, sondern das ist was anderes. Zunehmend akzeptiere ich das, weil auch vor allen Dingen gegenüber Menschen, die dem Design sehr entfernt sind, dass das Design durchaus eine planerische Kompetenz hat, damit es nicht nur diesen oberflächlichen Charakter hat. Also ich glaube, das ist so eine Karte, die man in alle Richtungen spielen kann, aber es ist ein wichtiger Punkt. Wir machen das, durch das Machen kommt das Wissen und nicht durchs nur Denken, weil dann ist das Kind Design, meint das. Also das Anführungsstriche Design.
Ich glaube, dass eben die Überraschung eine große Rolle spielt.
Und der Umgang damit, das nicht als einen Fehler zu begreifen, sondern als einen Aspekt des Integrierens.
Also beim Zeichnen ist die Überraschung ja immer relativ begrenzt, weil du kannst was kribbeln und dann kommt da irgendwas, wo ich sage, ja, erinnert mich oder hilft mir. Aber Überraschung meine ich also auch das händische Tun im Sinne des Zusammenstellens. Auch die Tatsache, dass wenn ich jetzt zwei Bauteile miteinander verschränke, passiert etwas, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Und es kann manchmal nur der Fakt sein, dass es überhaupt zusammenpasst und da irgendwas geschieht. Ja. Ja, das sind ja auch Überraschungen. Und die hängen eben ab von dem äußeren Tun mit irgendwie materiellen Elementen. Deswegen werden wir dazu eng zu sagen, also nur das Zeichnen, wenn ich so vielleicht vorhin rübergekommen bin, das wäre nicht gut, sondern es gibt eben im Prototyping so viele Handlungen, so viele formgebende, nennen wir Attitüden, in denen was Überraschendes passieren kann, wo ich sagen würde, auch eine Zeichnung.
Zeichnung kann das gar nicht abbilden, nur du sagst, du hast zwei Formteile, du steckst sie zusammen. Und du merkst, dass die ab einem bestimmten Punkt über so einen Widerstand gehen und dann einrasten. Den hast du gar nicht geplant. Aber du merkst plötzlich, oh, das ist aber eine geile Idee. Vielleicht muss man das kultivieren, indem wir nochmal genau an diese Stelle gehen. Wir lassen alles, wie es ist, aber wir gehen hier nochmal den Nubbel ein Stück größer und die Nut ein Stück kleiner und dann klickt das so geil ineinander und dann hat das vorher noch niemand gemacht. Das ist eine interessante Innovation, das funktioniert alles viel besser danach. Stabiler, also viel erklärender. Jetzt ist es fest. Ne? Also kann man total viel rausholen, was man nicht gekommen wäre. Damit haben wir es. Jörg, vielen Dank. Ich habe eigentlich noch unseren Block 3 stehen.
Ja, was hast du denn da drin?
Hier würde ich uns einen Puffer lassen. Es wird sicherlich so viel aufgemacht in unserem Gespräch, dass wir uns hier den Raum zur spontanen Vertiefung geben sollten. Das entscheiden wir dann einfach live. Haben wir noch Lust auf den Block 3? Ich bin ganz schön alle.
Ja. Also ich bräuchte sowieso eine Pause, sowieso.
Ja, wäre jetzt auch dran.
Mal gucken, wie das überhaupt mit deiner Zeit aussieht, weil du bist um 5 los, jetzt ist es 4:10. Also das ist jetzt auch nicht mehr so massig. Nee.
Dann machen wir hier Schluss. Das ist okay. Ich lade dich lieber einfach zur Folge 200 nochmal ein. Das sind 5 Jahren. Wahrscheinlich. Ja. Um Gottes Willen, 200 Folgen.
Was sind deine Erfahrungen? Ja, Christian, Dankeschön für diese Möglichkeit und für das Gespräch. Nimmst du das jetzt auch noch auf?
Ja.
Ja, das ist gut. Also, Christian, nochmal Dankeschön für die Möglichkeit und das Gespräch. Und die anregenden Fragen. Danke.
Ja, das war auch total toll. Ich musste gar nicht so viel erzählen, weil du so viel erzählst. Wir sagen Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.